Okay.
Ich glaube, heute habe ich nicht so eine ganz laute Stimme.
Warum nicht?
Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, heute so, morgen so.
Ja, genau. So ist das mit den Stimmen. Hat man eine laute Stimme, mal hört man welche,
mal nicht.
Genau.
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 So ist das. Fangen wir an. Let's get it going.
Läuft.
Herzlich willkommen bei Viele Wege führen nach
Om.
Mein Name ist Roland Heep.
Mein Name ist Gary Strebech.
Und wir begrüßen euch heute zur 18. Episode unseres elegant gestylten Podcasts.
Ja.
Und ja, tatsächlich so richtig so ein Thema. Ich habe das dumpfe Gefühl, wir reden heute über Glück.
Ja,
lass uns aber, mal über Glück reden. Ich weiß noch nicht so ganz genau, wie wir da so hinkommen. Ein bisschen, glaube ich, kommen wir über den Film, von dem du eigentlich schon das letzte Mal berichten wolltest.
Ja, der jetzt eigentlich, mittlerweile ist es kein Filmtipp mehr, sondern ein DVD-Tipp, glaube ich, demnächst.
Ja, guck da. Das
dauert nicht mehr lange.
Irgendwann ist dann ein Fernsehtipp und irgendwann ein iPod-Phone-Tipp und dann irgendwann ein Brain-Implant-Chip-Tipp.
Tipp.
Oder so, genau. Aber bevor wir dazu kommen, ja, Gary, wollte ich dich fragen.
Ja, bitteschön.
Es sind ja jetzt ein paar Wochen vergangen, seit wir unseren letzten Podcast online gestellt haben. Ja. Da ging es ja sehr stark um dich und deine Krötenerfahrung.
Meine Krötenerfahrung.
Wer jetzt keine Ahnung hat, wovon wir reden, der sei bitte gebeten, sich die letzte Folge anzuhören.
Ja.
Gibt es bei iTunes oder auf unserer Website oder sonst wo bei YouTube.
Ja, sehr, sehr interessant. Sehr
heißt der Pilz, die Kröte und ich.
Und das Ich.
Und das Ich, Entschuldigung.
Und das Ich.
Da ist der Gary ganz genau.
Ja.
Und ja, wie gesagt, worum es darum ging, Gary hat Bekanntschaft mit einer Kröte gemacht und hat sich sehr verliebt, die Kröte, nachdem er sie geküsst hat.
Habe ich die geküsst.
Und schwupp.
Und dann schwupp.
Jetzt haben wir den Salat. Ja, wie ist es dir denn ergangen in den letzten Wochen? Oder ist er schon fast jetzt... Ein Monat oder so? Was ist denn heute? Ist der
das ist schon ein bisschen länger her. Wann war denn das?
Jetzt der 5. Oh, remember, the 5th of November.
Ja, heute.
Heute.
Guy
Fawkes Day.
Ja, genau.
Okay, das ist ein anderes Thema.
Ganz anderes Thema.
Genau, weil ihr hört ja das heute gar nicht am 5. November. Von dem her denkt ihr, was reden die?
Ja, Stuss. Immer diese zeitlichen Hinweise,
ja,
die dann sowieso nicht mehr auch.
Genau, das ist aber Zeit ist ein flacher Zirkel oder so ähnlich. Ne?
Ja.
Time is a flat circle, wie war das?
Ist es? Weiß ich nicht.
War True Detective.
Ach so.
Habe
ich noch nie gesehen.
Nee, aber nur die erste Folge gesehen. War mir ehrlich gesagt zu düster. Aber der Spruch ist so bekannt inzwischen, da muss man nicht mal die Serie für gesehen haben.
Ach, ist das das, wo der Matthew McConaughey diesen Monolog hält da?
Dieses, unter anderem.
Was schon 1500 Mal, ich glaube sogar von den Simpsons parodiert wurde?
Exakt, deshalb, das ist Time is a Flat Circle. Deshalb parodiere ich den, ohne zu wissen, was ich da parodiere. Was mal wieder meine komplette Ignoranz zeigt.
Ja, okay.
Ja, aber ich bin mir sicher, eine brillante Serie. Nur, ich habe die erste Folge gesehen und habe mir schon gedacht, okay, das geht nicht gut aus. Und ich habe im Moment keinen Bock auf so nihilistische Sachen. Deswegen habe ich da keine.
Also Walking Dead ist nicht.
Nee, Walking Dead gucke ich im Moment auch nicht.
Nee,
also da habe ich auch gedacht, nee.
Da sind wir eigentlich gleich beim Thema.
Ja.
Das ist erstaunlich. Das ist zum Beispiel was mir aufgefallen ist. Ich bin ja ein begeisterter Battlefield-Spieler auf sämtlichen Plattformen.
Mhm.
Und so nach dieser ganzen Erfahrung da mit dem 5-MEO DMT, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob man sagen kann, ich habe so ein bisschen die Lust verloren so da dran.
Die Lust am virtuellen Töten.
Die Lust am virtuellen Töten. Und ich finde das ist auch in Ordnung. Also ich weiß nicht, wenn ich da jetzt wirklich so einen Reifeprozess eingesetzt hätte, der wirklich innerhalb von ein paar Wochen so. Und ich mache mir da auch so meine Gedanken, weil ich denke schon, dass so...
Ich mache mir auch Sorgen, dass du die Lust am virtuellen Töten verloren hast, Gary. Wo soll das noch hinführen?
Obwohl ich mich jetzt ganz, ganz ehrlich, ich freue mich jetzt so sehr darauf, dass am 18. November kommt GTA 5 raus.
Ja, mit First Person.
Mit First Person.
Wir kriegen kein Geld dafür, dass
das ist jetzt ein Game Changer.
Wenn du das sagst, dann ist das so.
Das ist ein Game Changer, weil das Ganze dann so aus der First Person Perspektive.
Dann kann man sich noch so ein Oculus Rift aufsetzen
ja,
und dann kann man das virtuelle Töten wieder perfektionieren.
Ja.
Ja, was dann?
Also um noch mal zu der Sache zurückzukommen, also es ist schon ich sollte das euch jetzt nicht überinterpretieren. Es ist halt, ich spiele abends mit ein paar Kollegen zusammen und man macht so 3-4 Runden und dann ist auch gut. Und es hat so ein bisschen...
Jede von den Runden dauert so 3 Stunden.
Nein. Es hat so ein bisschen so einen Sportcharakter, weil, welches Team gewinnt jetzt? Ne? Welche Strategie?
Sport, wo man mit seinem Hintern auf dem...
Ja, nur, wieso? Das ist Battlefield und Call of Duty, das sind auch E-Sport-Games. Ja. Ne? Also da gibt es richtige Ligen, da gibt es Leute, die verdienen sich... Da gibt es praktisch Schweinsteiger, wenn du so willst, so die so Typen, die sind wie Schwein, so Stars wie Schweinsteiger oder
die sind im E-Sport. Mir ist das bewusst, aber es ist trotzdem ein bisschen...
Es ist ein bisschen befremdlich.
Das ganze Sport zu nennen, aber egal.
Und ich frage mich dann halt manchmal, und das sind halt auch so Fragen, die mir jetzt so aufkommen, so wenn ich höre, dass da irgendwelche Leute, irgendwelche jungen Männer oder so nach Syrien gehen, um sich da den ISIS anzuschließen, da frage ich mich schon, welche Rolle da so diese Trivialisierung der Gewalt spielt. Ich will jetzt da gar nicht so eine große Kiste aufmachen, aber... Ich bin da jetzt halt so ein bisschen kritischer, obwohl ich es immer noch spiele, aber nicht mehr mit so viel Lust.
Vielleicht sollte man den Jungs von ISIS mal die Kröte vorbeischicken. Vielleicht hätten die dann auch mal,
würden
die sich mal mehr an den Händen fassen und lieber Kumbaya singen, was absolut, auf jeden Fall klingt jetzt ironisch, ist aber ernst gemeint.
Ja, aber ich muss die Frage eigentlich mal zurückschicken. Irgendwie ist dir was aufgefallen an mir? Weil das hat mich meine Frau gefragt. Ja. Und meine Frau, die hat lange überlegt und hat dann gesagt, nö.
Ja, ich lasse mich auch mal lange überlegen. Doch, aber es ist nicht wirklich zu fassen. Also ich kann nicht genau sagen jetzt, dieser Grünstich in deinen Augen oder irgendwie diese komischen 2 Hörner, die jetzt aus der Stirn gewachsen sind, sondern eher... doch, es ist so eine etwas entspanntere Art. Also ich habe das Gefühl, du bist so in so eine Ecke lockerer, entspannter. Also
ja, das bin ich auch. Also das auch so, was das ganze Berufliche angeht und das gerade was sich bei mir so tut oder so. Stimmt. Ich bin einfach entspannter. Und was sich definitiv geändert hat, ist, wie ich auf Leute zugehe. Mhm. So, also ich gehe jetzt nicht auf die Leute zu mit, ach, ich habe euch alle lieb oder so. Das ist Quatsch. Ich kann auch immer noch sauer sein.
Aber du schlägst ihn auch nicht sofort einfach zur Begrüßung auf die Fresse.
Nein, aber erstens mal kann ich mich sehr gut von dem Drama anderer Leute absetzen, irgendwie so. Also steige ich da erst gar nicht so in diesen Tanz ein. Und und weiß jetzt eigentlich viel mehr, dass halt jeder so, das hört sich immer so doof an, sein Kreuz zu tragen hat. Aber jeder ist, wenn man jemanden hat, der jetzt irgendwie, wo sich jetzt die Aggressionen gegen jetzt meine Person richten oder so, dann hat das ja nicht wirklich was mit mir zu tun. Selbst wenn der Typ das behauptet, dass das was mit mir zu tun hat. Also in den meisten Fällen liegt der Grund ganz woanders und so. Und diese Sachen, die sind mir halt irgendwie mehr bewusst. Mhm. Und also wie gesagt, da ist so ein bisschen so ein Reifeprozess ist da danach so eingetreten. Und das hat mir, finde ich immer noch sehr schön. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die ändert sich nicht. Also da wüsste ich jetzt nicht, wie ich da jetzt zurückgehen sollte irgendwie zu dem alten Gary. Ich meine, es ist jetzt nichts Dramatisches oder so, also es ist jetzt nichts Lebenserschütterndes, aber ich merke schon, ja, wie du schon sagst, ich bin entspannter mit einigen Sachen und vor allen Dingen mit mir selber auch.
Und du hörst jetzt Krishna das.
Ich höre Krishna das, genau.
Auch ein Zeichen für die.
Jetzt muss man natürlich erklären, wer Krishna das ist. Das macht Krishna. Du mal schön.
Ja, wer Krishna das ist. Da gibt es einen Dokumentarfilm, glaube ich. One Track Heart oder so
ähnlich. One Track Heart, ja. Krishna, das ist ein Kirtan-Musiker.
Mhm. Was ist Kirtan?
Kirtan ist so eine, was ist das, eine Ziehharmonika oder wie nennt man das?
Nee.
Oder ein Akkordeon?
Nee. Nein, wie heißt das Ding denn? Wir haben sogar eins unten stehen.
Echt?
Ja, wir hatten ja neulich so einen Sitar-Spieler mal hier.
Sitar, genau.
Sitar. Nee, wie heißt er? Ach Gott, weiß ich
naja,
nicht.
Naja, es geht ums, was der macht, ist halt so dieses Chanten, dieses...
Ja. Ram, Sitar, Ram, ja, Sitar. Ja. Der macht das natürlich besser als wir.
Genau.
Ja, man muss einfach nur bei Google, aber Krishna das, YouTube, ganz viele Videos, super Musik.
Genau. Ist auch ein super Typ. Ja, also ich höre dem unheimlich eher, ich höre ja gerade bei auf Spotify, wir kriegen da übrigens kein Geld für.
Ja, leider.
höre ich die ganzen Workshops.
Ja, genau.
Na, ich meine, viele Geschichten wiederholen sich von Stadt zu, weil das sind unendlich viele und der ist halt immer von Stadt, von jetzt Sydney, dann Orlando und so. Einige Geschichten wiederholen sich und dann stellen die Leute von diesem Workshop stellen immer Fragen und er beantwortet die. Und was mir halt an ihm so gut gefällt, ist, dass er wirklich sehr viel flucht. Und das finde ich auch super. Halt, das finde ich immer sehr, weißt du, das bringt mir gleich so auf Augenhöhe, sagen wir mal so. Und dass er halt auch sagt, er hat auch nicht alle Antworten. Also genauso das, was wir hier auch sagen. Ne? Irgendwie,
Du hättest alle Antworten, deshalb sitze ich doch hier.
Verdammt. Nein, ich habe auch nicht alle Antworten.
Krishna, das ist auch ein guter Kumpel von Ramdas. Sollte man vielleicht erwähnen, auch noch sagen.
Ich habe meinen Sohn und meinen Cousin die Tage gefragt. Ich sage, kennt ihr Krishna das? Und die waren total irritiert. Und dann, das ist ein Kollege von Ramdas. Und dann haben die total gelacht.
Ja, klar. Ach, sag das doch gleich. Ja. Genau. Ramdas ist aber super bekannt, weil der hat ja, heißt ja eigentlich Richard Alpert, wenn ich mich recht entsinne. Und hat ja früher mit Timothy Leary auch diese ganzen wilden LSD-Experimente in den späten 60ern gemacht. Ist dann aber nach Indien gegangen, hat seinen Guru kennengelernt, ist dann als Ramdas zurückgekehrt und hat ja das super bekannte Buch Be Here Now, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Oasis-Album, was unter Kokain entstanden ist, hat er dann ja geschrieben und das ist ja so ein Mainstay, das steht ja quasi in allen
gut
betuchten New Age-Haushalten, steht das rum, kann man immer noch kaufen.
Ja.
Be Here Now, was und ja auch unser
YouTube
Motto ist.
Ist super viel über und auch das ist ein cooler Typ.
Irgendwie. Super cooler Typ, hat auch eine interessante Dokumentation nach seinem Schlaganfall.
Ja,
Fierce Grace. Auch Fierce Grace. Sehr zu empfehlen.
Auf Netflix.
Ich wollte auch sagen, auch kein Geld für. Nee. Ja, wenn wir da überall auch nur 10 Cent.
Echt, dann wären wir reich. Aber wer will das schon?
Nein, wir sind ja nicht angehaftet an finanziellen Wohlstand, auf keinen Fall.
Haben wir schon auf Bitcoin?
Stimmt. Bitcoin kann man bei uns auch.
Genau. Die Dokumentation soll übrigens gut sein.
Welche?
Diese Bitcoin-Dokumentation.
Bitte kein Coin.
Bitte ein Bitcoin. Die Bitcoin-Dokumentation. The Rise and Rise of Bitcoin.
Richtig, okay, auch noch nicht gesehen.
Ja. Soll es bei YouTube geben.
Gibt es auf jeden Fall bei iTunes.
Ja,
Amerika zumindest. Genau. Habe ich gesehen schon. Also gesehen, dass es das da gibt.
Gesehen. Und die soll wirklich gut sein. Habe ich von unseren Fachleuten, die haben mir das empfohlen.
Dieser Podcast auch sehr lehrreich, vor wenigen Wochen auch online gestellt von uns, der Bitcoin-Podcast.
Bitcoin.
So, jetzt sind wir von Höchstchen auf Stöckchen auf Flöckchen und Röckchen.
Genau.
Höchstchen gekommen. Stöckchen. Eigentlich wollten wir ja wissen, du hast ja ein bisschen erzählt, aber du hast ja auch jetzt eine spirituelle Praxis angeeignet.
Ja, ich meditiere jetzt.
Hast du ja auch letztes Mal, lief ja noch nicht, hast du ja auch schon mal erwähnt, aber das wissen die Zuhörer nicht, weil da waren sie nicht bei, das hören sie erst das nächste Mal.
Ja, also...
um es noch konfuser zu machen.
Das ist das Raumzeitkontinuum, kommt total durcheinander. Also, ich mache halt meine Meditation jeden Morgen. Ich kann morgens am besten meditieren und hab da richtig Spaß bei. Also das heute Morgen zum Beispiel hat es nicht so gut geklappt. Also ich kam nicht so tief rein in die Meditation jetzt. Und es war aber unglaublich, wie schnell die Zeit da vergangen war. Das weiß ich. Ich hatte so einen von Brian Eno. Das ist die Musik, die ich auch während des Psilocybin-Wochenendes gehört habe. Discreet Music heißt das. Ein sehr schönes Stück. Mhm. Das geht tatsächlich nur eine halbe Stunde, weil das andere, das Tuesday Mornings, glaube ich. Das geht
Tuesday Morning.
Das geht über eine Stunde. Okay. Und das ist noch perfekter zu meditieren.
Okay.
Und das war mir tatsächlich zu kurz. Also mir kam das wirklich so vor, als wenn es nur 5 Minuten gewesen wäre. Also vielleicht war ich doch tiefer in der Meditation
oder
drin,
du bist
als
eingepennt.
Ich gedacht habe. Nee, ich bin nicht eingepennt. Nee, auf keinen Fall.
Das denke ich immer, wenn ich so tief in der Meditation war und denke, huch, ich habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen ist. Ja, weil ich eingeschlafen bin.
Ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich das richtig mache, aber ich glaube, bei der Meditation kann man gar nicht so viel verkehrt machen, oder?
Sagen wir es mal so, wenn man meditiert, die Gedanken kommen und man sich wieder auf sein Mantra zurückbesinnt, das ist das Einzige, was man machen kann. Und
also ich zähle dann immer.
Genau, oder zähl
bei jedem Atemzug und so.
Aber im Grunde genommen, ob du jetzt dann die ganze Zeit an deine Einkaufsliste denkst oder nicht, ist eigentlich irrelevant, außer du denkst 20 Minuten lang nur über die Einkaufsliste und hast völlig vergessen, dass du ja Mantra ist, auf das du dich wieder zurückfokussieren kannst. Also,
genau. Ja, aber also was immer super klappt, das ist halt, wenn man die Augen schließt, dann sieht man ja noch immer irgendwie so Ja, was ist so kriseln, schlieren, ja. So blau, bei mir sind sie so violett. Und es kommt immer darauf an, was draußen für, gerade für ein Licht ist oder so. Und dem kann man ja auch total, das ist ja im Grunde so, als wenn du irgendwie an einem Teich sitzt und so dass die Wasseroberfläche guckst, beobachtest. Mhm. Und da merke ich, dass ich da immer sehr gut in so einen Zustand der Meditation so reinkomme, wenn ich das so beobachte. So. Und dann hatte ich vom paar Tagen hatte ich wirklich auch so eine Vision gehabt. Da saßt du plötzlich neben mir und hast so, als wenn ich jetzt eine Kamera hätte, aber wie gesagt, ich hatte ja geschlossene Augen, logisch. Und als wenn du dann dich dann so vorgebeugt, als wenn du neben mir sitzen würdest und hättest dich dann so vorgebeugt und hättest so in die Kamera geguckt. Ach. Das Irre ist, oder das Interessante ist, dein Gesicht, es sah dir ähnlich. Es war wie, als wenn man einen Schauspieler gecastet hätte, der dich spielt. Aber was dich halt, wo ich dich halt daran erkannt habe, das war dein kariertes Hemd.
Ich hoffe, es war George Clooney, der gecastet
wurde. Nein, es sah dir schon sehr, sehr ähnlich. So, nur irgendwie,
wie es hätte auch so mein Evil Twin sein können, weil, der dich aus der Meditation rausreißen will.
Nee, es war ja klasse. Also das war okay. Und also da merke ich, dann mache ich, glaube ich, Fortschritte. Man kann ja schlecht sagen, irgendwie, man kann ja schlecht jemanden fragen. Ne? Also es ist ja einfach nur mein persönliches Empfinden. Aber es beruhigt mich immer sehr und ich glaube, es ist eine schöne Art, so in den Tag dann so reinzukommen. Und ist auch eine Sache, wo ich mich tatsächlich, wenn ich morgens aufwache, und ich bin früh aufstehen, muss ich dazu sagen, ich stehe schon um 5 Uhr auf und trinke dann in Ruhe meinen Kaffee und dann meditiere ich noch ein bisschen und dann geht's so in den Tag rein. Und ja, also das ist etwas, worauf ich mich freue.
Ja, aber ich meine, was toll ist zu sehen, ist also, du hast jetzt vor ein paar Wochen eine intensive Erfahrung gemacht.
Ja.
Aber die Erfahrung ist jetzt nicht einfach nur eine Erfahrung geblieben. Also das ist ja genau immer der Knackpunkt eben mit Erfahrungen. Dass sobald die nur eine Erfahrung bleiben, dann ja gut, hübsch, schön, hat man eine nette Anekdote zu erzählen. Kann auch eine sehr wilde Anekdote sein und spektakulär. Aber im Grunde genommen ist ja die Frage, was hat die jetzt für Auswirkungen auf den aktuellen Moment, in dem ich mich jetzt in dieser Sekunde befinde, und hat die mir geholfen, bewusster zu werden?
Ja, genau. Ja, genau.
Präsenter zu werden.
Richtig.
Hilft die mir, in diesem Moment zu sein, und hilft die mir, innere Ruhe zu finden.
Ja,
und also, ne, das scheint ja, zumindest scheint es bei dir auch dich inspiriert zu haben.
Absolut, absolut. Ja, ja. Also,
und ich glaube, dazu ist halt Praxis wichtig, denn so eine Erfahrung verflüchtigt sich ja sonst auch. Also egal, wie intensiv eine Erfahrung ist, ich meine, die ist dann eine Woche und guten Appetit.
Ja, danke schön.
Rittersport, leider, für die wir auch kein Geld kriegen.
Kein Geld für.
Nein, aber das ist ja wirklich so, dass die intensivste Erfahrung verblasst im Laufe der Zeit, es sei denn, man schafft irgendein Ritual oder irgendeine Praxis, sich zumindest an die Kernessenz dieser Erfahrung wieder zu erinnern.
Also, ich mache das ja auch immer ganz bewusst mit der Musik, die ich an diesem Abend gehört habe. Wie gesagt, das ist dieses Thursday Afternoon, heißt das, von Brian Eno. Sehr schön, sehr beruhigend. Und versuche dann da immer wieder so, mich daran zu erinnern. Was heißt versuchen? Ich erinnere mich dann halt immer daran. Das, was ich erlebt habe, das war ja jetzt auch nicht so komplex. Das kannst du ja jetzt nicht vergleichen mit deiner Ayahuasca-Erfahrung oder so. Weißt du, wo sich wirklich... Es war ja so episch dagegen gewesen sein. Das war ja die Kröte. Das 5-MeO-DMT, das ist ja wirklich wie so eine Achterbahnfahrt. Es geht steil nach oben, dann hast du so ein kleines Plateau von, weiß ich nicht, einer Minute, und dann geht es auch schon wieder steil nach unten, ne? Wie in so einem Tom und Jerry Cartoon, so diese Achterbahn, was weißt du, diese mal so. Und von daher kann ich mich immer super daran erinnern und das so ein bisschen abrufen, aber das, was ich dann so halt sehe, das ist natürlich nicht vergleichbar mit dem, was ich da so erfahren habe. Also das habe ich...
Nö, klar, aber ich meine, das ist trotzdem in dir drin, natürlich. Ja. Ne? Ich denke, das ist ja auch ganz essentiell bei all diesen Sachen, dass die Sachen in uns drin sind. Also ich habe das ja schon 25 Mal auch hier im Podcast gesagt, in unserer Praxis nennen wir das ja auch Erinnerung. Mhm. Ne? Also das ist ja sogar so, dass es wirklich der Name der unserer Sufi-Praxis ist. Zikr ist Erinnerung. Also man erinnert sich an Gott, beziehungsweise an das wahre Selbst, an das Universum etc. Aber es ist nicht das dass man etwas Neues lernt, was man vorher nicht schon wusste,
ja,
sondern man erinnert sich nur an etwas, was man mal vergessen hat.
Mhm.
Und das ist natürlich ein großer Unterschied. Und das zeigt ja oder heißt ja auch einfach, okay, das ist alles in dir drin und du kannst das wieder in Erinnerung rufen.
Mhm.
Und dafür gibt es diverse Techniken und Tricks, und der eine kommt mit der einen Technik besser klar als mit der anderen, und ich sag mal, manche Techniken oder Praktiken sind ein bisschen intensiver in ihrer momentären Erfahrungsebene und manche sind ein bisschen sanfter, aber im Endeffekt haben sie natürlich alle die gleiche den gleichen Effekt.
Ne?
Und das ist halt aber wichtig, eben genau, ne, wenn ich mich nicht erinnere, vergesse ich es. Es ist genau wie mit einem Menschen. Wenn,
ja, ja,
wenn ich mich nicht täglich an irgendwie eine Person erinnere, dann habe ich nach einem Jahr das Gesicht vergessen. Oder
genau,
den Namen. Das geht, kennt man ja. Ne? Man sieht Leute, die hat man lange nicht gesehen. Oh shit, wie heißt der denn nochmal? Wenn ich den jeden Tag sehe oder wenn ich jeden Tag mir kurz in Erinnerung rufe, ah, das war der Fritz, dann weiß ich den
das
Namen natürlich.
Das ist immer so unangenehm, wenn dann einer, na Gary, wie geht's denn so? Ja, Mensch.
Da gibt es auch keine App für.
Nee.
So, die man so dann,
und dir auch?
Das wäre jetzt gut, wenn man Google Glass hätte, ne?
Ja.
Oder Glasses, weiß ich gar nicht, wie das heißt. Und dann kann man so unauffällig so da drauf drücken, dann klick, wird so ein Gesichtsscan gemacht, dann kommt der Name und alle Informationen, wo man auch total so wirkt, als kennt man ihn total.
Ja,
oh,
ja,
was macht denn deine Frau? Die hat doch letztens irgendwie auch irgendwie einen Oscar gewonnen oder so.
Ja.
Solche Sachen.
Ja.
Ne? Und so, ja, kannst du dich noch erinnern?
Ja.
Ja, ja, später, ich, ne? Und dann ist das irgendwann in der Kontaktlinse.
Ja, da arbeiten sie ja schwer dran.
Ja. Auf jeden Fall ist da was hängen geblieben und du bist da aktiv dabei. Fühlst du dich denn glücklicher?
Ja. Ja, ich weiß, du machst jetzt ganz
elegant. Ich mache sie ganz geschickt
ganz überleite. Elegant. Ja, glücklicher, ja, ich hätte jetzt gesagt zufriedener. Glücklicher, ja, auch glücklicher irgendwie.
Glück, doch,
ich bin mit mir zufrieden.
Ja.
Ja, wo wir dann schon wieder voll beim Thema sind. Was ist eigentlich Glück?
Und was ist glücklich sein und wie kommt man da hin und wie bleibt man das und all solche Sachen?
Also, müssen wir sagen, wenn wir von dem Film reden, das ist der Film mit Simon Pegg, das ist die Verfilmung von dem Buch Hektors Reise oder die Suche nach dem Glück.
Genau, da wolltest du ja eigentlich schon letztens mal von erzählen.
Ja,
und da sind wir dann irgendwie nicht mehr dazu gekommen. Und ich kenne weder das Buch noch den Film, muss ich zugeben.
Ja.
Aber auch Roland befindet sich auf einer Reise, die Suche nach dem Glück beinhaltet, wie wahrscheinlich 7 Milliarden anderer Menschen auf diesem Planeten.
Ja.
Von dem her wäre es ja interessant, von dir zu erfahren, der zumindest den Film gesehen hat, was denn Hector auf seiner Reise nach dem Glück gefunden
Hector,
hat.
Also Hector, Simon Pegg.
Herr Rossi sucht übrigens auch das Glück.
Das Glück.
Mir gerade
ja,
ein, ne?
Genau.
Okay, aber das ist eine andere Geschichte.
Herr Rossi sucht das Glück.
Bisschen verstärkt.
Findet erst, so fehlt ein Stück.
Auch eine sehr trippige Serie, Entschuldigung,
ja,
wo wir bei dem Thema sind.
Aber gut. Es gab damals sehr viel Zeichentrickserien.
Ja, ist ja klar. Wir sind in den 70ern groß geworden. Wann haben die Leute die gemacht?
In den 70ern.
Was haben die vorher gemacht?
Ja.
In den 60ern?
Ja, genau.
Ja, okay. Aber Hector.
Naja, du hast auf jeden Fall, ich habe den Film gesehen. Ich habe das Buch nicht gelesen, ich habe mir von Leuten sagen lassen, dass das ziemlich nah dran ist an dem Buch. Und es geht halt Simon Pegg, der ja so mit einer meiner Lieblingsschauspieler ist, der spielt den Psychiater. Also das Ganze ist von Paris nach England, nach London verlagert worden. Das ist, glaube ich, der einzigste wirklich große Unterschied.
Mhm.
Und der spielt den Psychiater Hector und der hat Klienten. Und er merkt halt, dass er es nicht schafft, seine Klienten glücklich zu machen. Die sind halt alle so miesepetrig und sind total obskure Leute irgendwie. Und er merkt halt, dass es eigentlich nichts bringt, dass die zu ihm kommen. Und da stellt sich dann für ihn die Frage, was bedeutet Glück überhaupt? Und da hat er dann das Verlangen, das rauszufinden. Und
er
hat halt das Gefühl, er muss dafür eine Reise unternehmen.
Okay.
Das ist eine typische Heldenreise.
Das ist ein Spielfilm, müssen wir nochmal
sagen. Das ist ein Spielfilm.
Weil nicht jeder kennt vielleicht Simon Pegg und das Ganze könnte ja auch eine Dokumentation sein.
Genau.
Ich sag das nur nochmal eben.
Ja, ja, es ist ein Spielfilm.
Genau.
Es ist so ein Film, wo man sagen würde, es ist so ein Feel-Good-Movie.
Ja,
ne?
Okay.
Im Grunde weiß man schon, was hinten rauskommt, aber nichtsdestotrotz sind die Darsteller, Christopher Plummer spielt da eine kleine Nebenrolle, aber eine wichtige Nebenrolle, wie ich finde. Dann spielt auch die, warte mal, wie heißt sie noch? Die Rosamund Pike. Ist das,
ja,
die,
ja, genau.
Ist das die, 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 die auch gerade bei Gone Girl,
ja, genau.
Die mit die
Hauptrolle spielt.
Die das Gone Girl spielt. Auf jeden Fall, er unternimmt dann halt die Reise, er fährt nach Asien und er lernt auf seiner Reise, lernt er wirklich die unterschiedlichsten Leute kennen und deren Versionen von Glück. Er befragt halt die Leute. Er ist ein Arzt, er macht das also ganz analytisch, geht er vor und befragt die Leute halt nach dem Glück. Und auf dieser Reise stellt er halt feste, was Glück bedeutet, nämlich letztendlich, da verrate ich jetzt auch nichts Großes, ist es so wie bei der Zauberer von Oz auch, letztendlich ist das, was wir suchen, in uns drin. Und so wie bei Dorothy auch, sie hätte auch die ganze Zeit über, hat sie die Schuhe an, also sie hätte jederzeit nach Hause gehen können. Ihr größter Wunsch war, nach Hause zu gehen, und das hätte sie eigentlich die ganze Zeit lang machen können. Aber dazu muss ja der Held eine Reise unternehmen, um das festzustellen.
Richtig.
Genau, und das hat der Hector dann auch gemacht, und am Ende stellt sich halt heraus, dass das wahre Glück ist halt in einem drin, und ja.
Wieso hat er das denn dann bei seinen Patienten nicht geschafft?
Naja, weil er selber nicht glücklich war.
Aha, er war selbst nicht glücklich.
Er ist ein Typ, der halt in so einem festgefahrenen täglichen Muster drin ist. Mhm. Er ist auch so ein bisschen so ein Control-Freak. Also da in dem in dem Zimmer, wo er halt seine Klienten betreut, mit denen spricht, da hat er auch wie so eine Ampel. Also wenn die Stunde um ist, geht dann so ein rotes Licht an, dann müssen die raus und der andere kommt sofort rein und so. Und das ist alles sehr, sehr methodisch und naja, und das
lernt er denn dann auch, wie er die Leute dann besser behandeln kann? Also reicht einfach die Tatsache, also gibt es dann auch so eine Klammer, dass er wieder in seinen Berufszug geht, und weil er jetzt glücklich ist, kann er das machen?
Ja,
oder
ja,
hat er
ja,
auch einen anderen Ansatzpunkt?
Weil ja, dazu muss ich sagen, das ist ja ein Film, der ist ja auch mit deutschem Geld, ist der ja produziert worden.
Okay.
Und die Veronika Ferres.
Also spielt da mit. Wirklich.
Also ja, und da konnte ich mich tatsächlich auch vor Jahren oder vor einem Jahr oder vor zwei erinnern, dass ich gehört habe, Veronika Ferres spielt mit Simon Peck in einem Film. Da habe ich gedacht, was ist denn hier los? Und Veronika Ferres spielt so ein bisschen so eine Hippie-Braut. Also die viel meditiert und auch immer in Lotus sitzt, auf dem Sofa sitzt. Aha. Und die spielt da so ein bisschen so eine Person, die ihn so in der richtigen Richtung so schubst. So
eine Obi-Wan Kenobi.
Also ein ganz kleines bisschen. Also für alle, die Veronika Ferres nicht mögen, also die spielt nicht viel mit. Man sieht sie wirklich nicht oft. Also es gibt Leute, das ist ein Game Changer. Also die sagen, nee, da gehe ich nicht rein. Ja? Also wenn Veronika Ferres da mitspielt, gehe ich da nicht rein. Nein, aber Toni Collette spielt noch mit. Und Stellan Skarsgård.
Ja.
Auch ein super Darsteller, Jean Reno natürlich, klar. Also super Leute spielen damit, und es ist...
Ja, aber du wolltest ja eigentlich erzählen, wie wirkt sich das auf seine Arbeit danach aus? Also wenn er jetzt...
Ja, also er sagt den Leuten dann am Ende des Films, sagt er den Leuten eigentlich was Tachles ist, was halt falsch mit denen ist.
Ja.
So, ne? Und ich meine, es ist jetzt auch schon ein paar Tage her, dass ich den geguckt habe, aber...
Das ist er in geht unserem halt, Alter quasi wie ein Jahrhundert.
Ja, er geht halt einfach anders mit seinen Patienten um. Er geht besser auf die ein.
Ja.
So, ne? Also das merkt er halt einfach, dass er halt nicht mehr so methodisch da einfach vorgeht, dass das einfach nicht einfach nur wie so Rinder sind, die jetzt reingeführt werden, und er macht sich da Notizen und schickt sie wieder raus. Ja. Sondern er gibt jetzt auch Feedback und sowas alles. Ich meine, aber das ist am Ende halt eine so
eine. Ja, mich interessiert das jetzt deshalb, weil ich finde das ja ganz interessant, dass er Psychiater ist, und zwar wahrscheinlich so sehr auf dieser amerikanischen Ebene, wo Leute einmal die Woche hingehen. Das gibt es ja so, ich weiß gar nicht, ob es das bei uns eigentlich auch so viel gibt. Ich kenne persönlich jetzt nicht so viele Leute, oder überhaupt gar keinen, der das macht. Aber in Amerika hat man das Gefühl, das ist so, es gehört zum guten Ton, dass man einmal die Woche zu seinem
Psychotherapeuten
geht, sich auf die Couch legt und so ein bisschen
vor sich hin. Ja, Woody Allen hat ja da eine ganze...
Genau.
Ich meine, das war ja Jahrzehnte.
Ja, und ich glaube ja persönlich, dass das, also man möge mir verzeihen, wir kriegen vielleicht auch mal ein paar böse Briefe, weil ich glaube, das bringt gar nichts für wirkliches Glücklichsein, weil was im Endeffekt passiert ist, man legt sich Woche für Woche dahin und redet nur über sich selbst.
Ja.
Sprich, man füttert, wenn überhaupt, das kleine Ego und dreht sich so ein bisschen im Kreis. Je nachdem, was der Therapeut sagt, ändert man vielleicht mal ein bisschen was dran. Aber und auch die Erfahrungen, von denen ich mit, bekommen habe, diese reine, also Therapieform, scheint auch wirklich nicht so viel den Leuten zu bringen.
Wie ja, gesagt, das, ne? Das so. Ist, da ist schon was dran. Da ist schon, ich sehe das ähnlich.
Und, also, und ich denke, wenn jetzt eine fiktive Therapeut jetzt loszieht und sich auf die Suche nach dem Glück begibt und dann auch irgendwann diese Antwort, die du gerade genannt hast, findest, dann kann er natürlich diese Weisheit auch weitergeben und kann sie den Leuten sagen und kann auch sagen, pass mal auf, jetzt ist egal, was irgendwie vor 20 Jahren passiert ist oder so, denn darum geht's ja jetzt in diesem Moment nicht. Ich will nicht sagen, dass schlimme Erfahrungen nicht irgendwie auch einen Einfluss haben, nur wie gehe ich mit diesen schlimmen Erfahrungen um? Halte ich die quasi am Laufen? Also auch da ist ja das Erinnerungs, was wir vorhin sagten, dass die Erinnerung das Problem, wenn man sich jedes Mal wieder dran erinnert, man hält ja auch dann wiederum auch die negative Erinnerung wach. Und wenn es nicht gerade ein tiefes Trauma war, dann kann man sich natürlich auch sehr schön reinsteigern. Ich armer Mensch, mir ist mal dies und das und jenes passiert. Ist ein Unterschied, ob ich traumatisiert bin. Ich glaube, das ist nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Das will ich gar nicht kleinreden. Aber jeder von uns hat ja so dieses irgendwie, ach ja, als kleines Kind wurde ich mal irgendwie von irgendeinem anderen blöde angemacht. Und das trage ich heute noch immer rum, wo ich denke, ja gut, aber ist das wirklich so ein schlimmes Trauma? Oder ist das etwas, was ich mir immer wieder erzähle und daran auch glaube, dass das irgendwie eine ganz schlimme Geschichte ist, bis ich irgendwann mal vielleicht überlege, ja, ist das wirklich so eine schlimme Geschichte? Und das erzähle ich natürlich meinem Therapeuten immer wieder und immer wieder auch. Ne? Also von dem her, der lange Rant ist jetzt eher, was ich sagen will, ist, diese Geschichten am Leben zu halten, die negativen Geschichten am Leben zu erhalten, das ist vielleicht nicht so eine gute Sache.
Nee, das ist absolut keine gute Sache. Genau. Aber es wird natürlich sehr, sehr viel gemacht. Also ich kenne jede Menge Leute, die von ihrem Drama leben.
Genau,
exakt. Ne? Also wo das Drama interessanterweise, was immer es auch sein mag, auch so ein Halt gibt. Weißt du, wo du das Gefühl hast, die wollen das gar nicht.
Klar, das Drama definiert meine Identität. Und genau. An meiner Identität hänge ich dran. Und wenn ich plötzlich mein Drama nicht mehr habe, wer bin ich denn dann?
Ja.
Oh mein Gott!
Genau.
Ich bin ja plötzlich gar nicht mehr deprimiert.
Richtig.
What the fuck, was mache ich jetzt? So, jetzt haben wir wieder so ein explicit. Gib mir Street Cred.
Ich finde das eigentlich cool.
Ja. Aber das ist genau der Punkt. Ne?
Genau.
Und deswegen denke ich mir, das wäre interessant, ob der Film das in irgendeiner Form auch dadurch dann so ein bisschen bearbeitet.
Es kommt halt am Ende, kommt es dabei raus. Im Grunde, wie gesagt, es ist ein Film, wo man eigentlich schon im Grunde weiß, wie es ausgeht. Ja, er wird,
ist bei Titanic ja auch so.
Ja,
guckt man sich trotzdem gerne an.
Ja, genau.
Ja, nicht wirklich. Ich finde, das ist ziemlich, das ist ein super Film, aber der hat ziemlich
auch. Wusstest du wirklich, dass es eine Fortsetzung von Titanic gibt? Es gibt echt einen Film, der heißt Titanic 2.
Ist der nicht von Asylum Pictures?
Ja, ich weiß nicht. Ich finde das total
witzig. Die auch Transmorphers machen solche Sachen, genau.
Genau. Also das ist ja auch das Wichtige bei der Heldenreise, dass der Held am Ende mit einer Einsicht nach Hause kommt und vor allen Dingen an sein Dorf beziehungsweise an seiner Community, an seine Gemeinschaft weitergibt. Und in dem Fall war das die heißt es Rosamund?
Rosamund
Pike.
Ja, ich glaube.
Spielt seine Freundin.
Ja.
Und also über den Charakter könnte man auch einen ganz eigenen Spielfilm machen, weil die ist auch so, dass sie spielt eine Rolle, die ist, also mir war sie fast so ein bisschen zu devot. Also die hat ihm wirklich sämtliche, sie war praktisch so sein Gehirn, so, weißt du, wie so ein Sidekick, der ja, genau, so wie Siri, so, eine personifizierte Siri.
Ah, okay.
Also die immer, weißt du, wenn er rausgekommen ist und dann das perfekte Frühstück stand da schon so, ne. Also da habe ich auch so gedacht, das ist eigentlich ein Charakter, die hätte auch so einen Film, also so eine Reise nötig, ne. Aber darum ging es dann halt gar nicht. Vielleicht, ja, genau. Und obwohl es gibt ja mehrere Bücher. Ich glaube, das zweite Buch, das handelt dann auch Hectors Reise oder The Search for Love oder irgendwie sowas. Oder was bedeutet Liebe oder irgendwie so.
Liebe und Glück voneinander zu trennen, ist ja auch interessant.
Ja, ich behaupte das jetzt mal einfach so. Und
soll uns erstmal einer eines Besseren belehren.
Genau.
Das könnt ihr gerne tun, auf unserer Facebook-Seite, auf unserer Twitter-Page oder auch auf unserer Webseite, in den Kommentaren.
Ich meine, es ist ja interessant, wie wir zum Beispiel Glück im Westen definieren und wie in Asien zum Beispiel Glück definiert wird. Also ich glaube, wir im Westen sind da so erzogen, dass wir Glück durch Äußerlichkeiten durch Dinge oder so definieren.
Ja.
Also ich erinnere da nur an, an diese Werbung dafür, für was waren das damals noch? Hier mein Auto, mein
Boot,
mein Haus, genau, mein Boot, ja, ja. Meine Frau, irgendwie ja, sowas.
Panzer.
Ja, das war doch irgendwie
ja, ja, ich weiß ja auch nicht. Ja, ja, ist egal.
Aber das, das ist so, wir definieren uns, also wenn wir, was weiß ich, ich freue mich auf das neue Videospiel, ich freue mich jetzt auf das neue GTA,
ja.
So, ich meine, so neu ist es ja nicht mehr, aber auf das, da freue ich mich drauf und wenn ich es dann kriege, ja, dann ist es halt auch nur ein Videospiel.
Verstehst aber du? Das ist ja interessant, du freust dich jetzt drauf.
Ich freue mich.
Dann bekommst du es, dann
ja,
bist
genau.
du glücklich.
Und ich freue mich jetzt, die Vorfreude ist praktisch
die schönste Freude.
Ist die schönste Freude,
ja, ganz genau. Aber wenn du das bekommst, dann bist du dann glücklich?
Für einen Moment.
Für einen Moment,
ja.
Exakt, genau.
Weil einen Tag später ist es dann halt nur ein Videospiel.
Ja, auch, ne?
Und,
genau.
Und so ist es ja mit allem, ob es jetzt das iPhone 6 ist oder das Samsung Galaxy so und so, so und so.
Der neue Ferrari, der gerade jetzt hier ja, vorm Aus
genau.
steht.
Also ich denke, wenn so ein Film wie dieser Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück, wenn der in Asien läuft oder in Indien oder so, die werden darüber lachen.
Da würde ich jetzt aber mal sofort widersprechen. Ich glaube, da hast du ein sehr
romantisiertes
Bild.
Ja, wahrscheinlich
hast du recht. Vor allen Dingen das moderne Indien und das moderne, was war dein anderes Beispiel? Ich sag mal Japan oder China. Also Entschuldigung, also wenn das nicht gerade mal die Turbokapitalisten gerade sind.
Ja, das stimmt.
Also gerade diese Gefälle Arm und Reich. Da muss man nur mal nach Mumbai fahren.
Ja, ja,
da steht die 38-stöckige Privatvilla einer Person neben dem Gigantoslum. Also
ja.
Ich glaube,
ja, ich ne? da habe ich halt so eine romantisierte Version
von. Ja, ich fürchte, das ist leider nicht
so. Naja, aber
egal. Trotzdem, ich weiß ungefähr, was du sagen willst. Natürlich gibt es unterschiedliche Definitionen. Und ich habe eher das Gefühl, das hat nicht unbedingt was mit Ländern oder mit Kulturen zu tun, sondern eher fast mit System, oder? Weil das mal hart gesagt, das kapitalistische System, das erzählt uns, unser Glück hängt an Gegenständen und man kann ja auch sagen, wenn man es mal ein bisschen weiter treibt, auch an sowas wie Beziehung. Also ich meine, ne, auch die Beziehung zu einer anderen Person hat ja dann was Kapitalistisches, wenn es eine Austauschbeziehung ist. Also wenn es eben nicht auf einer bedingungslosen Liebe basiert, sondern ich gebe dir etwas, du gibst mir etwas. Dann sind wir zwar befreundet oder dann haben wir eine Beziehung, aber das ist natürlich noch nicht das, was wirklich das Glück produziert, denn das hängt ja dann auch wieder von etwas ab, nämlich dass du das tust, was ich gerne möchte und umgekehrt. Ne? Also ich sag mal, wenn du jetzt in einer Beziehung mit einer Frau bist und die Frau macht nicht das, wozu du, was du gerne willst und du machst nicht das, was deine Frau will, dann gibt's Streit und Ärger und das ist ja nicht bedingungslose Liebe, sondern das ist ja auch, wenn man so will, abhängig von einer Handelsbeziehung. Also eigentlich ist es auch eine kapitalistische Beziehung. Also ist da auch kein wahres Glück, sondern das hängt von etwas ab.
Ja.
Und ist vergänglich vor allen Dingen. Ich meine, das ist ja das Problem, warum die Leute nicht irgendwie länger als ein paar Jahre in einer Beziehung bleiben, sondern irgendwann ist der erste Kick vorbei. Also genau wie ne, der Tag, an dem das iPhone 6 kommt, ist super. Man macht nichts anderes. Man hat es die ganze Zeit in der Hand. Am zweiten und dritten Tag vielleicht auch noch. Irgendwann legt man es zur Seite und nach 3 Wochen ist es nicht mehr so spannend. Mhm. Viele Leute gehen ja mit ihren menschlichen Beziehungen ähnlich um.
Ja.
Ne? Und dann hast du natürlich genau das gleiche Phänomen. Von dem her glaube ich gar nicht so sehr, dass das unbedingt nur an Gegenständen hängt, sondern wirklich an diesen, ja, an irgendeiner inneren Handelsbeziehung.
Oder
auch mein Job. Ne? Gibt mein Job mir etwas, gebe ich meinem Job etwas? Oder mache ich den Job einfach, weil ich Bock drauf habe?
Ja, aber ich meine, wir hoffen ja immer darauf, unsere Hoffnung ist ja immer, dass was auch immer außerhalb von uns ist.
Ja, genau.
Ne?
Exakt,
wie gesagt,
ja, genau.
Dass uns das, ja, wenn du bei diesem Handelsbeispiel bleiben willst, dass uns das was zurückgibt.
Genau.
So. Und obwohl
Glück entsteht.
Und dadurch Glück entsteht, aber im Grunde wissen wir, dass das nicht so lange hält.
Vor allen Dingen, was ja der Umkehrschluss ist, ist ja, wenn das nicht da ist, ist Unglück da. Also ich sag mal, wenn mein geiles iPhone 6 am ersten Tag, wie dem Typen, der das gerade ausgepackt hat, auf den Boden fällt, dann habe ich ja gleich, mein iPhone ist kaputt. Oder wenn ich mein Auto, was ich mir letzte Woche gekauft habe, zu Schrott fahre, dann habe ich ja einen Unglücksmoment erlebt, in dem ich das, was ich gerne was ich glaube, was mir Glück gibt, verliere.
Ja, aber weißt du, was meiner Meinung nach noch viel schlimmer ist? Weil dann kann ich mich ja, wenn mein iPhone mir hinfällt, wenn ich es gerade auspacke und es ist kaputt, dann ist es zwar ärgerlich, ich schicke es aber dann ein und kann mich wieder drauf freuen. Aber
du was meinst, viel, jeden Tag sollte man es runterschmeißen?
Nein, nein. Okay. Was viel schlimmer ist, ist, wenn du wirklich merkst, na okay, es ist halt auch nur ein Telefon. Oder, ich meine, bei mir war das früher immer so, ich habe von klein auf war ich immer im Kino und irgendwie, ich habe mich immer vom Film inspirieren lassen, mache ich ja heute noch. Und auch bei diesem Film, der war toll, der ist inspirierend, aber weißt du, so diese großen Antworten, die ich mir damals immer so als Teenager von Filmen versprochen habe.
Rambo 2 beispielsweise.
Zum Beispiel Rambo 2, ja, genau. Das
große Fragen des Lebens.
Am Ende, wenn ich dann rauskam, es ist ganz selten mal, dass mich ein Film wirklich, ich weiß noch, der Schrei nach Freiheit, dieses Anti-Apartheid-Ding von Cry Freedom von Richard Attenborough, ja, mit noch einem unbekannten, also mir unbekannten Denzel Washington als Stephen Biko. Super Film. Ja. Und das war tatsächlich ein Film, der hat mich so sehr beeinflusst, dass ich mich echt mit dieser ganzen Apartheid-Geschichte dann beschäftigt habe. Und sowas liebe ich, verstehst du so. Aber in den meisten Filmen, gehst du dann aus dem Kino und denkst, okay, das war auch nur ein Film.
Ja, und dann ist der, und auch das ist dann vorbei. Ich meine, das ist ein interessantes Beispiel, weil wir sind ja Filmfreaks.
Ja.
Wer es noch nicht bemerkt hat, jetzt wisst ihr es.
Ja.
Und man freut sich natürlich, oh geil, Marvel hat jetzt bekannt gegeben, bis 2512 die Slate oder so, ne? Und dann kommt dann und dann Avengers Teil 2 und Teil 5 und irgendwie was auch immer. Und man freut sich drauf, oder der neue Star Wars Film nächstes Jahr zu Weihnachten. Und dann kommt der und man sitzt drin und hoffentlich ist er gut, man freut sich, aber dann ist er auch vorbei. Mhm. Und dann denkt man sich, okay, und jetzt fahre ich wieder nach Hause. Oder
ja.
So. Also deswegen und auch
es da. Es gibt ja Filme, die man sich gerne nochmal anguckt.
Oh ja.
Ne? Also zum Beispiel.
Ich habe E.T. gesehen vor drei
Tagen. Ja, E.T.
Ein echter Herzöffner übrigens. Ja. Ich heule immer wie ein Schloss und mein Sohn war, glaube ich, sehr verstört davon. Aber dass ich geheult habe.
Dass du geheult hast? Das wollte ich dich letztens schon fragen. War er einfach.
Okay. Ja, der hat auch immer einen ziemlichen Meltdown danach gehabt. Ich weiß nicht, weil ich glaube, der kam mit den Emotionen nicht klar. Also das war so, das ist so ein emotionaler Film.
Ja.
Und meine Frau und ich da, und er guckte, und er hat die auch gespürt, aber ich glaube, er konnte sich die nicht erlauben. Also er ist jetzt fast 10, sollte ich vielleicht noch dazu sagen.
Ne? Ich weiß, was du meinst.
So ein bisschen, ne?
Ich weiß, was du meinst.
Und danach ist er total ausgerastet, aber ich glaube, es war eher diese
Inwiefern?
Ja, ist egal, war einfach irgendein Grund und dann völlig ausgerastet, aber ich glaube, es war wirklich so dieses, er kam nicht damit klar jetzt mit dieser Energie. Der Film hat einen unheimlichen energetischen Impact.
Ja.
Ne, haben, wie du sagst, nicht viele Filme, aber der definitiv.
Ja, genau. Also ich kann, bei meinem Sohn ist das genauso. Ich meine, mein Sohn ist mittlerweile ist demnächst 20.
Ja.
Und aber da war das auch so.
Ja.
Der hat sich das auch immer verkniffen. Und ich weiß noch, er hat mal geweint und hat das auch nie gerne zugegeben, aber er hat mir mal gestanden, er hat geweint, das fand ich ganz interessant, bei einer Dokumentation über Walt Disney. Weil? Als Walt Disney dann gestorben ist an Krebs, an Lungenkrebs. Und da hat er echt geweint. Und wo wir beide mal geheult haben wie ein Schloss, und das muss ich erzählen, das war bei dem Film Marley and Me.
Ja,
wir erinnern uns, das ist dieser Hundefilm.
Oh ja, dürfte ich mir jetzt nicht angucken.
Leck mich am Arsch. Ja. Also wir saßen da, Gott sei Dank, also ich weiß noch ganz genau, Henry und ich waren alleine und es war noch ein Vater und eine Tochter mit seiner Tochter
Kino,
da im Kino. Nur wir vier.
Ja.
Ne?
Ja.
Und die saßen aber weiter oben und wir haben uns verfolgt. Und der, ich meine, ich spoiler da jetzt nichts Großartiges. Der Hund stirbt halt am Ende, wie das so ist. Aber die Art und Weise. Dann wird er zum Tierarzt gebracht und ich denke, nein, komm, die zeigen doch jetzt nicht wirklich wieder die Spritze. Doch, die zeigen es. Henry und ich waren fix und fertig, aber wir haben wirklich so separat voneinander geheult. Also ich habe vor allen Dingen, du willst ja als Vater dann auch jetzt nicht wirklich so sitzen, sondern es man hat ja dann in dem berühmten Kloß im Hals, das ist ja nichts anderes wie ein Krampf.
Ja.
Und das tat richtig weh.
Das wäre so ein richtiger Kloß.
Nein, das ist kein Kloß. Nee, ist es gar nicht. Ich
habe auch immer gedacht. Ich habe wieder was gelernt.
Pass auf. Und Henry auch. Ne? Weißt du, also wir haben so total unsere Gefühle so versucht, so abzuwürgen. Irgendwie, und das hat hinten und vorne nicht geklappt. Ne? Aber das war auch echt eine harte Nummer.
Ja, aber was ist auch wieder eine interessante Beobachtung. Ne? Ob das, warum machen Männer das? Ne? Warum? Weil ich bin mir nicht sicher, ob das, vielleicht ist das jetzt ein bisschen sexistisch, aber ich glaube nicht, dass das bei Frauen so extrem ist. Ich glaube, das ist eine Sache bei Männern, dass wir dann versuchen, das nicht so rauszulassen. Weil, und ich glaube, wir verpassen da eine totale Chance. Und ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich das nicht nutze. Echt? Weil ich glaube, wir verpassen eine totale Chance. Wenn du nämlich einmal in diese Energie kommst, und zwar in dieses Heulen, und das ist ja eigentlich ein sicheres Heulen. Sag ich mal, Film zum Beispiel, ist perfekt, weil ist ja nicht wirklich was passiert. Der Schauspieler, Gary, der Hund, lebt bestimmt noch, ich sag's dir jetzt mal.
Der war
nämlich ein Schauspielerhund.
Ja, genau.
Aber das ist ja ein sicherer Moment. Und das öffnet ja in uns irgendwelche, das Herz, sag ich mal. Das Herz wird geöffnet durch diese Sache. Und es ist ja oft ein Mitgefühlswein. Ne?
Ja.
Also auch bei E.T. ist ja zum Beispiel auch nochmal wieder was anderes. Das geht ja gut aus, aber es ist halt der Schmerz der Trennung und so. Ne?
Mhm.
Okay. Und da kommen wir ja energetisch an Dinge dran, die uns irgendwie tief berühren. Und wenn wir die jetzt richtig durchgehen würden, wenn wir uns jetzt richtig, ich habe das ein oder andere Mal in meinem Leben gehabt, wo ich alleine war, ne, und ich in irgendeiner Form in diese Energie reinkomme und ich habe das zugelassen und ich habe bestimmt dann teilweise eine Stunde lang so geheult wie noch nie in meinem Leben und danach habe ich mich so gut gefühlt, wie auch fast noch nie in meinem Leben und danach hat sich total auch was aufgelöst und ich meine, ist jetzt auch wieder in meine Armchair-Psychologie, aber ich glaube, das ist es genau, nämlich wo wirklich zum Beispiel Traumata oder wo zum Beispiel wirklich vielleicht nicht Traumata, aber zumindest das, wovon wir gerade gesprochen haben, schlechte Erinnerungen und so, die gehen nicht weg, indem ich darüber rede. Mhm. Weil indem ich darüber rede, intellektualisiere ich das nur und packe das noch wieder genau bei mir in meinen Gedankenkopf oder so rein. Aber indem ich das emotional nochmal durchspüre und vielleicht, weil oft triggert ja dann so ein Film auch ein privates Ding.
Ja, natürlich,
Ding, ne?
Absolut.
Damals, als mein Hund gestorben ist oder wie auch immer. Und dann kann man da nochmal so richtig durchgehen und das richtig ausleben. Und was mir auch da passiert ist, ganz oft, dass das plötzlich so eine universelle Aspekt bekommen hat. Also, dass ich plötzlich dann für die ganze Welt geweint habe oder sowas. Ne? Und da kommt so viel raus und danach fühlt man sich so gut. Und ich glaube...
Ich glaube, daher kommt auch der Begriff Feel-Good-Movie.
Weil man da vom Heulen dann... Ja,
ja,
aber wie gesagt, aber wenn man sich aber das verbietet, weil man eben... Ich mache das ja auch. Ich sitze dann auch nicht im Kino um mich herum, ne, 150 Leute.
Das ist der Grund, warum ich immer vorne sitze.
Oder? Warum ich mir die Filme erstens alleine auf Blu-ray zu Hause angucke.
Aus zwei Gründen, pass auf. Aus zwei Gründen sitze ich immer vorne. Einmal, dass ich in Ruhe popeln kann.
Ja,
und zweitens, weil ich dann nicht in Ruhe heulen kann.
Ja.
Ne, weil ich sag nur Feld der Träume.
Ja, ja.
Da war ich fix und fertig. Also oder es gibt noch diesen anderen schönen Film, da habe ich jetzt auch den Titel vergessen, das ist dieser super Zeitreisefilm, der also nicht so spektakulär ist, wo der sich nur in den Schrank reinstellt und dann...
Ist nicht die Time Traveler's Wife?
Nein. Der soll, weiß nicht, ist der gut? Hast du den mal gesehen?
Ich glaube nicht, dass der gut ist, weil ich so gehört habe, aber keine Ahnung.
Ab und zu höre ich den nicht. Nee, das ist dieser von dem Typen, der auch hier 4 Hochzeiten und ein Todesfall.
Ach so, ja, ich
weiß. Wie heißt der noch?
Richard Curtis.
Ja, der heißt, ja, aber der Film heißt, weiß ich auch nicht. Müsste ich jetzt mal wieder hier eingeben, aber das steht der Mikrofon hier genau.
Ist egal.
Ja, aber das ist ein toller Film.
Wir können ihn ja auch empfehlen, du kannst ja nachgucken. Aber ich glaube, das ist echt eine wichtige Sache, dass man da sich das erlaubt und den... Da hat man die Möglichkeit, wirklich mal...
About Time, alles eine Frage der Zeit. Die deutschen Titel sind...
Alles eine Frage der Zeit.
Ja, ja. Der hat auch... genau. Und das ist auch so ein Film...
Richard Curtis ist einer der besten Drehbuchautoren der Welt.
Absolut, absolut. Und das Interessante ist, der Film, der kommt auch vom Trailer her. Das wird dem einen oder anderen Hörer ja auch aufgefallen sein. Mittlerweile sind die Trailer, die verraten unheimlich viel. Hm. So, und ich meine, das war ja früher, ich habe mal alte Trailer jetzt gesehen aus den 70er Jahren, da gingen die Trailer ja manchmal 5 Minuten,
ja,
die gingen ja noch länger.
Ja, ja.
Die haben ja teilweise wirklich den ganzen Film erzählt. Ne?
Muss ja wissen, worauf man sich da einlässt.
Ja, ja, genau. aber bei About Time oder Alles eine Frage der Zeit, der Trailer suggeriert einem, es ist ein Zeitreisefilm und es hat was mit Mädchen zu tun. Da kann es natürlich ganz, ganz viele Verwicklungen geben,
aber...
Und da will ich jetzt gar nicht so viel drauf eingehen.
Nicht spoilern.
Es geht um was ganz anderes.
Okay.
Und das ist das Tolle. Mhm. Das ist dann, wenn mich dann so ein Film so überrascht, wie bei dem Film, da habe ich auch geheult. Ich saß da auch im Wohnzimmer und auch der Henry saß auf der anderen Seite.
Beinig berührt in der Ecke.
Beinig berührt und der hatte auch einen Kloß im Hals. Aber das ist auch ein ganz, ganz, ganz toller Film. Und danach habe ich mir auch toll gefühlt. Den habe ich mir dann auch tatsächlich gekauft.
Und ich meine, das ist ja auch die klassische Katharsis oder so. Das ist ja auch, wie gesagt, wir erzählen ja alle, ich meine, das sind ja so Binsenweisheiten. Ihr Leute, tut mir leid, dass man so direkt sagt, so ein bisschen, wir sagen ja
auch, aber
wir stellen die großen Fragen des Lebens und haben auch keine Antwort. Wer das noch nicht auf unserer Website gelesen hat, selber schuld. Also nochmal Disclaimer.
So, um jetzt den Bogen wieder zu kriegen, wenn ich so einen Film gesehen habe, wie jetzt hier About Time, alles eine Frage der Zeit, danach fühle ich mich glücklich.
Genau.
Also danach, da ist wirklich so dieses Glückszentrum komplett vollgefüllt mit wunderschön glühendem, was weiß ich, brillant blinkendem Glück und so. Das hält natürlich auch nicht lange. Aber auch da, wenn ich mich dann noch ein paar Tage oder jetzt darüber rede, ist es wieder da. Und da sind wir wieder bei diesem Remembrance.
Genau, die Erinnerung an dieses Gefühl. Und ich glaube...
Also wenn das ein Filmemacher schafft...
Das ist schon eine ganz große Kunst.
Ich meine,
das ist Magie. Kunst. Also da, und zwar wirklich im Magic,
genau.
Auch im aktuellen, moderneren Magic-Sinne, würde ich sagen. Also wenn ich es wirklich schaffe, quasi eine Art... wie das eine Spell so zu produzieren, also ein Zauber, Spruch ist ja nicht Spell, aber Zaubersystem, wie auch immer. Ein Film ist ja nichts anderes, ne?
Ja.
Wenn er gut ist.
Ja.
Kann ja auch das Negative. Ich meine, es gibt auch Filme, danach fühlt man sich scheiße,
ja.
Ne, wenn man die gesehen hat und
will
die nie wiedersehen.
Ja.
Also,
ich gerade
Henry Portrait of a Serial Killer fällt mir da ganz spontan.
Apocalypse Now.
Nee, den finde ich nicht so schlimm.
Echt?
Nee, den finde ich...
Ich habe die lange Version jetzt kürzlich gesehen. Ey, die wollte gar nicht mehr enden.
Oh, der ist großartig. Aber egal.
Oh, ja.
Aber trotzdem,
das ist keine Erfahrung, die will man so oft machen.
Nein, das ist sicherlich nicht der Film, wo man sagt, mach dir ein paar schöne Stunden, geh ins Kino.
Obwohl, witzigerweise, interessanterweise bei Fight Club. Das ist ein Film, tatsächlich, den gucke ich ab und zu ganz gerne. Immer wenn ich mich schlecht fühle,
gucke ich mal Fight Club. Ja, aber da würde ich sagen, Katharsis auch.
Ja,
ne?
Ja.
Also ich meine auch das ist ja eine andere Form der Katharsis.
Fight Club, super Film.
Ja, da geht es ja auch um... Genau diese Sachen. Ne?
Ja.
Also, das ist ja, ich meine, das sollten wir ein anderes
Mal. Ich glaube, den gucke ich heute an.
Ich wollte sagen, da sprechen wir nochmal getrennt drüber,
weil
das ist definitiv, das wird jetzt wahrscheinlich eine lose Serie, auch Filme, die uns inspirieren.
Ja, ja.
Genau, wenn euch Filme inspirieren oder Filme, wo ihr euer Herz sich öffnet, das ist, dann schreibt uns.
Kannst du dich noch erinnern, als du das erste Mal King Kong gesehen hast? Da habe ich auch geheult wie ein Schlosshund, weiß ich noch, als Kind.
Den alten.
Den alten, klar.
Da weiß ich nicht, ob ich da geheult habe, muss ich zugeben.
Oh doch, da habe ich geweint.
Als
King Kong dann vom Empire State überhaupt.
Spoiler-Warning.
Nein. Das ist ja auch so dieser...
Aber gut, jetzt nochmal zu gucken beim Thema Glück, also oder glücklich sein. Also das ist ja aber auch, wie du sagst, es geht vorbei. Ne? Und ich glaube, das ist so eine interessante Beobachtung, zu sagen, okay, glücklich sein, wir hängen das doch sehr noch auch trotzdem noch an äußere Dinge.
Also, natürlich, und das ist genau der Punkt. Also, wenn ich jetzt wie dieses, ich habe jetzt diese Erfahrung gemacht mit der Kröte und so, ich habe da eine Erfahrung gemacht, die sich praktisch erst ein paar Tage später oder einen Tag später eingestellt hat, nämlich dieses ein sehr befriedigendes Gefühl, irgendwas hat es bei mir ausgelöst, mal ganz abgesehen von den Visionen, darüber habe ich lang und schmutzig geredet, es hat was bei mir im Nachhinein ausgelöst und das tut es immer noch und ich versuche das jetzt und bis jetzt mit Erfolg, dieses wohlig warme Gefühl des Glückes immer mich daran zu erinnern und habe dafür halt diese Praxis des Meditierens mir angeeignet und freue mich da auch, dass ich da auch immer tiefer mich reinsteigern kann und klar, jetzt kann man auch argumentieren, das ist ja auch was von außen kam. Verstehst du? Es ist ja. Aber es hat was angesprochen, was diese Vision, die ich hatte und dieses Gefühl, was dann daraus erwachsen ist, das ist ja in mir drin.
Natürlich, man kann ja auch das Innen und Außen in dem Sinne nicht voneinander trennen, weil es ja auch keine wirkliche Trennung gibt, das Innere und das Äußere.
Also da habe ich jetzt zum Beispiel nicht das Gefühl so, naja, es war halt ein Trip.
Ja, natürlich, nee, das habe ich auch nicht das
Gefühl. Verstehst du?
Nee,
so. Und von daher ist es schon eine komplett andere Hausnummer und was komplett anderes. Und aber damit will ich nicht sagen, jetzt müssen wir alle Kröte rauchen oder so, sondern ich bin mir sicher, jeder hat seine eigene Praxis.
Ich glaube, wir müssen in uns einfach diesen Ort aber finden und uns möglichst oft...
Und auch zugestehen.
Zugestehen, genau. Ja. Und uns in diesen Ort auch aufhalten und trainieren. Ich glaube, das ist schon etwas, was ein gewisses Training...
Ja, aber was ist denn dieser Ort eigentlich? Das ist doch im Grunde... Und wir wollen das jetzt mal wieder... Und ich merke schon wieder, dass da schon wieder so
ein... Das schmutzige Wort, das Four-Letter-Word.
Ja, es geht um Liebe.
Ja, ist ein Five-Letter-Word, aber egal.
Okay, so, aber es geht...
Ich dachte gerade an Gott, aber das ist dasselbe wie Liebe.
Ja, okay.
Von dem her
Synonym. Und,
es ist Liebe.
Ja, und in erster Linie einmal die Liebe zu sich selbst. Wenn du mit dir selbst im rein bist oder wenn du dich selbst so akzeptierst, wie du bist. Und das ist vielleicht auch passiert, so nach der Erfahrung mit der Kröte, dass ich mich halt, das ist ja das, wenn ich sag, so auch so auf der beruflichen Ebene, du kennst mich am besten, du weißt, wie sehr ich da an gewisse Sachen so anhafte, mhm, und mir einbilde, weißt du, wie Captain Ahab mit dem weißen Wal. Ja. Weißt du, so, und ich kann nicht existieren, wenn dieser weiße Wal noch rumschwemmt. Also bei mir war das dann halt, meine Karriere als Autor und so. Ich muss halt gewisse Sachen, ich muss meinen Namen, muss ich auf dem Bildschirm sehen, Drehbuch, Gerrit Streberg, dann habe ich es geschafft. Genau. Aber das ist natürlich totaler Blödsinn. Exakt. Das ist mein weißer Wal. Genau. Das ist mein Moby Dick. Und das haben wir alle. Ne, das ist die Hauptaufgabe ist erstmal zu erkennen, was ist mein weißer Wal, was ist die Sache, die ich hinterherhänge. Und das schöne Gefühl zu merken, ich brauche das nicht. Genau. Der weiße Wal ist absolut, das ist ein Gespenst.
Ich meine, das auch ist eben auch ein äußeres Ding, was dir verspricht, dann bist du glücklich. Wenn dein Name da steht. Wenn dies, es ist ja immer wenn, es ist immer die Zukunft. Ne? Ja. Und ich meine, auch da, das haben wir schon 100.000 Mal gesagt, wenn es nicht im Hier und Jetzt stattfindet, existiert es nicht.
Ja.
Dann gibt es das nicht. Und kann dir weder Glück noch Unglück verschaffen. Das ist ja, geht ja in beide Richtungen.
Ja.
Du kannst ja genauso gut sagen, oh, wenn mein Auto kaputt geht, bin ich unglücklich. Ja, wenn dein Auto aber nicht kaputt ist und da steht, dann gibt es ja auch keinen Grund. Aber das ist ja die Angst, die dann auch dein Mind produziert. Ja. Jetzt hast du das geile Auto, was du immer gedacht hast, dann bin ich glücklich. Oder bleiben wir bei deinem Beispiel, dann steht dein Name da. Was ist dann? Dann bist du vielleicht für 2 Minuten glücklich. Und dann kommt die Angst, ja, aber hoffentlich klappt das nochmal.
Ja.
Oder nochmal. Oder nochmal. Ne? Und ist was, immer von außen.
Ja, ja, genau. Und was aber auch interessant ist, ein interessanter Aspekt ist, weißt du, man kann ja noch so erleuchtet sein, man kann nur noch so im Frieden mit sich selber sein. Was macht man, wenn die ganze Umwelt immer noch so kacke ist wie vorher? Verstehst du? Und wie geht man dann damit um?
Dann schlägt man da einfach mal um sich.
Ja, ja, genau. Hör mal, apropos, isst du das Stück Schokolade rein, noch?
Extra für dich hier. So, okay. Jetzt ist auch Klappe zu, Affe tot.
Ja,
so.
Muss ich sagen.
Ja, die Leute, die anderen, die Menschen,
das
leben mir so schön, wenn es die anderen Leute nicht
gibt. Genau.
Genau.
Und jeder
Hell kommt halt. Hell is other people.
Genau, so ist es. Ich meine, hallo, wenn man eins aus Walking Dead gelernt hat. Ne? Ja, aber es ist doch so, wie geht man dann damit um? Und das, da fängt es dann wirklich an, zu einer Prüfung zu werden.
Natürlich.
Nämlich, dass man sich nicht ständig auf diesen Tanz einlässt irgendwie. Und,
naja, zwar.
Nee, sag ruhig.
Also auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, was triggert denn in dir dieses Gefühl, dass du jetzt, sagen wir mal, jemand kommt dir doof. Entweder bist du total zen und das berührt dich gar nicht mehr, dann hat man ein sehr hohes Station erreicht, super, wenn das soweit ist, perfekt. Oder aber es passiert etwas, dass man in sich auch irgendwie eine negative oder eine aggressive oder sonst wie Energie spürt.
Mhm.
So, und dann ist ja die Frage, okay, warum triggert das jetzt in mir diese negative Energie? Also ich kenne das aus, es gibt Leute, die finden manche Leute super und ich finde die furchtbar. Oder umgekehrt. Mm. Also das heißt, es ist ja nicht so, dass die Person an sich furchtbar oder super ist, sondern etwas in mir und etwas in der anderen Person, der Spiegel, der ich bin, der mein Herz ist noch nicht sauber genug. So ungefähr. Da ist noch irgendwas, da stoßt das ab, da reflektiert das Licht nicht oder ne, sondern da verschwindet es irgendwie.
Ja.
Und das ist dann für mich eine Übung, wenn ich, sagen wir mal, präsent bin für diese Übung, dass ich sehe, oh, da triggert was in mir. Was ist das jetzt? Warum bin ich jetzt genervt, gereizt oder sonst was?
Ja.
So, und dann kann ich gucken. Wenn ich jetzt wirklich gucke und wirklich gucke und wirklich gucke und wirklich gucke und es finde, und dann kann ich eben auch ist durch meine reine Präsenz zumindest schon mal anfangen aufzulösen. Oder aber vielleicht ist es auch nichts von mir. Das ist ja auch ein Punkt. Ich meine, es liegt nicht nur alles an einem selber. Ne? Das ist dann ja auch eine ziemliche komische Nummer, wenn man immer nur sagen würde, ja, es ist alles nur in mir.
Naja, es ist ja auch so, man wird ja auch, man hat es ja ständig jeden Tag mit den Projektionen von anderen Menschen zu tun. Also das
und
ist
mit
ja,
den eigenen Projektionen.
Mit den eigenen Projektionen, ja, die dann, das verschmilzt ja dann alles so unglücklicherweise miteinander. Ne? Also wenn meine Mutter auf mich zukommt und sich über Person XYZ beschwert und der hat bestimmt, da geht's ja schon los, verstehst du? Der hat bestimmt. Weißt du, so, und Früher, da bin ich dann halt mit da reingegangen und habe mir das angehört ja. Und ja, ja, klar, da hat meine Mutter jetzt aber hundertprozentig recht. Der hat da eine ganz böse Absicht und der hat das dies, das oder jenes mit Absicht gemacht ja. Und so. Und dann komme ich auch in diesen, mhm. in diesen Zustand, dass ich ein negatives Gefühl für genau. die Person habe. Exakt. So, jetzt aber weiß ich, und das jetzt aber nicht erst seit der Kröte, sondern jetzt vielleicht mit der Reife des Alters oder so, weiß ich, das ist eine Projektion von meiner Mutter.
Richtig.
So, und die kann ich mir anhören und bin dann meistens genervt. Und ich sag's dann auch jetzt, seit einiger Zeit sage ich dann auch zu meiner Mutter, Mama, ich sag, guck mal, das ist doch nur eine pure Vermutung, was ja. du sagst. Verstehst du? Warum war der jetzt heute so ätzend? Wahrscheinlich, weil er, man sagt ja dann immer, weil er zu Hause nichts von der Buchse gekriegt hat. Oder so. Ja, das kann tatsächlich sein. Das können Kleinigkeiten sein. Das
ist sehr schön ausgedrückt.
Ja, ja, was, also ja. manchmal ist das so. Ja. Verstehst du, das weiß ich doch alles.
Hat er
auch noch
was Schlechtes gegessen?
Was hat er was Schlechtes gegessen ja. oder irgendwas oder irgend, hat Stress gehabt mit jemandem in einer Parklücke oder irgendwie sowas. Irgendwas ganz Triviales. Mhm. Aber dieser Scheiß, der wird dann mit rübergeschleppt und mit einmal wird das zu einem ganz, viel morpht das zu so einem noch viel größeren Drama. Und da muss man einfach erkennen, es hat nichts mit einem selber zu tun. Ja. In den seltensten Fällen hat es ein
das ist ein gutes Beispiel. Und dann kann man eigentlich nur aus dem Drama aussteigen. Und das ist oft, interessanterweise, löst das dann aber im Gegenüber oft auch sehr aggressive Gefühle aus. Das habe ich auch schon oft
beobachtet. Ja, das ist ja das beim, da sind wir wieder so ein bisschen beim NLP, das ist ja das sogenannte Rapportentziehen.
Ja.
Und das Dissoziieren. Also wenn man
dafür gibt es übrigens einen tollen Podcast, den wir schon vor vielen genau. Monaten gemacht haben, über genau. das Thema NLP, NLP auch zu
wenn manipulieren, Beispiel. Dann aber richtig. Genau. Ist übrigens der also der ist eigentlich auch relativ oft gehört worden. Ja. Ich meine, für unsere Verhältnisse.
Du meinst, es waren mehr als zwei Dutzend.
Mehr als 20 Leute. Ja. Nein. Also es hat schon, also da scheint auch klingt ein großes Interesse.
Wenn manipulieren, aber richtig.
Genau, da das ist, es ist der Titel. Aber der Hit war immer noch mit dem Zombie. Warum? Ja. Warum? Ja. Aus irgendeinem Grund.
Zombie-Apokalypse zieht halt.
Ja, Zombie-Apokalypse. Ja.
Wir sagen jetzt auch mal Zombie-Apokalypse. Vielleicht gilt das dann irgendwie bei genau. Google oder was auch immer. Egal.
Genau.
Ja, aber das ist, genau, Rapport entziehen.
Rapport
das
entziehen.
Das ist nämlich genau, was passiert. Klar.
Und das ist ein super machtvolles Tool. Was ist das? Es ist im Grunde, wenn man jemand gegenüber sitzt und der fängt halt an mit seinem Drama und hier, dies, das und jenes und man dreht sich einfach um und geht.
Ja.
Das ist das Schlimmste, was du machen
kannst. Das ist leider, erlebe ich das auch immer öfter. Je öfter ich das mache, ist das schwierig, klar.
Kinder können das auch super.
Ja.
Ne?
Ja. Spirituelle also, Lehrer können das auch sehr gut.
Ja. Ja, also wenn man das bewusst einsetzt, und darum geht es ja auch beim NLP, diesen Werkzeugkasten für NLP bewusst einsetzt, dann ist das eine ziemlich mächtige Sache.
Ja, und das hat ja auch ist ja auch gut, weil wir haben ja gerade darüber gesprochen, das Drama ist ja nichts anderes als die Geschichte, die wir uns selbst über uns erzählen.
Die fabrizierte Geschichte.
Geschichte. Ja, aber die meisten Geschichten sind ja irgendwo fabriziert.
Ja,
also
ja.
Ne, auch selbst das, was wir für unsere eigene Wahrheit halten, also wie wir sind und wie unser Leben ist, ist ja auch nicht unbedingt die Wahrheit.
Nee.
Also das ist ja genau das Problem, dass wir alle denken, oder nicht alle, aber jeder denkt etwas über sich, was vielleicht nicht ganz hundertprozentig stimmt. Der eine findet sich zu dick, der andere findet sich zu doof, der andere findet sich zu schlau oder super schlau, der andere findet sich super so oder so, und weder das eine noch das andere stimmt wahrscheinlich, aber so entwickelt sich ja dann so ein Selbstbild, und ich glaube, ja, daran haften wir halt an, und das wollen wir am Leben erhalten, und deshalb erzählen wir diese Geschichten, erzählen wir irgendwelche Dramen und erst wenn wir auch da sagen, okay, ja, es ist eine nette Geschichte, aber jetzt in diesem Moment spielt die eigentlich keine große Rolle, was vor 20 Jahren oder vor 40 Jahren im Kindergarten war, erst dann können wir auch anfangen, glücklich zu werden. Also ich glaube, um da auch wieder den Bogen zu ziehen. Ne?
Ja,
denn wir haben jetzt gesagt, klar, Gegenstände, das neue Auto, das neue iPhone, was auch immer es ist, die versprechen uns Glück. Beziehungen versprechen uns Glück. Die Reise verspricht uns Glück. Ne?
Die ganze Werbung, die ganze alles. Marketing ist ja komplett darauf ausgerichtet, dass du immer irgendwas, du brauchst immer irgendetwas, was du gerade nicht hast, was dich aber, wenn du es dann hast, glücklich macht.
Genau, ungefähr 10 Sekunden.
Für ungefähr
weil dir dann die Werbung gesagt, mein Lieblingsbeispiel war immer der weiße Riese.
Ja.
Der hat schon, als ich ein Kind war, so weiß gewaschen, wie war das? Weißer geht's nicht.
Weißer geht's nicht.
aber der wäscht immer noch weißer geht. Also,
oder es kam immer ein neues.
Aber jetzt der weiße Riese plus, ja, jetzt noch weißer. Du denkst, aber Moment, ihr wart doch schon mal weißer, weißer geht's nicht. Wie können wir jetzt noch weißer machen? Genau. Also, ne, es wird halt immer besser, es muss immer, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und ja, ob es Geld ist, Beziehungen, Sex, was auch immer.
Aber ist es nicht dann doch ein gesellschaftliches Ding? Ist natürlich. Es nicht dann doch so ein westliches gerade so...
ich sag ja, ich meinte ja, wenn ich sage systemisch, das ist natürlich, den Ursprung hat das natürlich im Westen. Nur inzwischen sind wir ja eine globale Gesellschaft und so, dass man jetzt eben nicht mehr sagen kann, in Indien oder in China sind die Leute...
Da sind die besser
waren drauf. Vielleicht mal anders, aber im Grunde genommen, Menschen sind überall gleich.
Ja.
Ne? Und wenn jetzt plötzlich diese ganze kapitalistische... Ich klinge jetzt wie so ein totaler Sozi, Kommunist, genau.
Ja, ja.
Nein, aber wenn das ganze kapitalistische Wertesystem dann rüberschwappt in diese anderen Gesellschaften und plötzlich auch, da funktioniert das ja auch. Das Glitter, das Glitzern, ne, das ist ein ganz Primatending. Warum ist das iPhone so, wie es aussieht? Und auch warum ist das hier das Betriebssystem so bunt und lustig und diese Knöpfchen oder warum spielen die Leute alle dieses, wie heißt dieses Spiel? Candy Crush? Weil es wie so Edelsteine, das ist ganz tief in uns drin und jeder Mensch fährt darauf ab. Und wenn ich dann irgendwo in einer Welt lebe, wo das eine Weile nicht da war, und jetzt kommt das aber durch Fernsehen, durch Computer, durch Werbung, ne? Und dann werden diese Bedürfnisse geweckt, dann springe ich da auch drauf an. Und ich glaube, das ist eher so ein Problem, dass wir das exportieren.
Hm.
Aber inzwischen ist es nicht mehr nur wir hier im Westen. Das ist, glaube ich, das Problem.
Das stimmt. Und also ich gehe mir zum Beispiel momentan total auf den Sack, dass ich ständig, wenn ich an meinem iPhone bin, wir kriegen da übrigens kein Geld für.
Auch nicht.
Dass ich ständig die E-Mails checke. Totaler Blödsinn. Ich meine, von wem?
Aber was haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Auch das ist ja genau dieser kleine Belohnungsmechanismus im Gehirn. Dieser kleine Schub Dopamin, der so...
So ein Pavlovscher Reflex.
Absolut.
So,
weißt du, so. Und, Twitter, der neue Tweet, ist immer dieses Neue.
Ne? Ja.
Ich meine, früher als Kind, Geburtstagsgeschenke, Dopamin-Rush ohne Ende, hat man natürlich damals nicht so gesehen. Heute schenkt man sich selber Sachen. Schenken Sie sich was bei Amazon, wenn man die Wishlist hat. Ne? Gönnen Sie sich doch mal was.
Ja, oder
so. Und natürlich, der Postbote kommt, das Paket wird gebracht. Ja, wie Kinder. Oh, eine neue Blu-ray. Der Herr der Ringe Teil 5 oder so.
Ja.
Hobbit,
Teil
2 war es heute. Und du denkst dir, oh, großartig. Und es ist auch schön, fühlt sich gut an und so. Und ja, man ist glücklich für 10 Sekunden.
Genau, weil das Interessante ist, wenn ich 3 Monate später hier reinkomme, liegt das da immer noch auf
dem Original Stapel. Verpackt, möglicherweise sogar noch. Genau,
ja.
Das ist der Punkt, wenn ich es nicht dir gegeben habe.
Ja,
du es nach Hause genommen, was du nicht verliest. Aber ich glaube, da, das ist echt dieser Knackpunkt. Wir wollen immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und zwar, weil in uns drin dieses Verlangen nach mehr ist. Und jetzt, was ist das Verlangen nach mehr eigentlich? Ja. Was wollen wir da eigentlich?
Aber hör mal, jetzt hören wir mal gut zu. Nein, aber pass auf. Wir haben ja gerade noch über den Podcast geredet, warum sehen wir uns nach der Zombie-Apokalypse?
Genau.
Ich frage mich jetzt, und das seit heute Morgen, sind diese, weil diese Typen, diese ISIS-Leute, das beschäftigt mich einfach. Verstehst du? Ist das vielleicht schon Auswüchse einer Generation? Ich meine, das sind ja relativ junge Leute.
Ja, ja.
Auswüchse einer Generation und perverse Auswüchse von wir wollen im Grunde was Einfaches. Also die haben ja ein ganz klares Schwarz- und Weiß-Denken.
Ja.
Also alle, die nicht gläubig sind, den hacken wir den Kopf ab.
Ja, was ungefähr fast alle Menschen sind.
Genau.
In deren Weltbild.
Ja, okay.
Unter anderem auch 99% aller Muslime.
Aber es ist doch super simpel.
Ja.
Verstehst du?
Ja. Ja.
Ist das nicht, hat das nicht was damit zu tun? Oder mache ich da jetzt ein zu großes Fass auf?
Da finde ich schwierig jetzt, weil gerade jetzt in dem Fall würde ich eher sagen, die meisten Leute, also klar gibt es auch den einen oder anderen hier aus dem Westen, der jetzt dahin fährt, um da irgendwie seine Call-of-Duty-Fantasien, wie du das vorhin so versucht hast anzudeuten, vielleicht auszuleben.
Ich bin mir sicher, das hat was
damit zu tun. Das hat ein bisschen damit zu tun, ist aber auch...
Ja, die gucken sich aber um.
Aber ich glaube aber, dass die allermeisten, die leben ja eben nicht in unserem System im Sinne von, wo sie alles haben, sondern sie haben ja nichts.
Ja.
Nur sehr wenig.
Ja.
Ne? Und ich sag mal, in den Ländern ist es ja auch noch so, dass es... sagen wir mal, durch die Systeme, wie das mit der dem Mitgift ist und so auch schwierig ist, dann zu heiraten und dann hat man auch keine Frau
und
als junger Mann. Also ich glaube, die jungen Männer, die weder eine Zukunft in einer Familie noch in einem Job haben, egal in welchem Land die sind. Die sind immer die Ersten, die anfällig sind für, lass uns mal irgendeinem anderen, in einer anderen Gruppe den Kopf abpacken. Egal.
Genau. Weil die sind ja daran schuld. Letztendlich. Genau. An meinem Drama sind die schuld.
Irgendwo sind die daran schuld. Aber im Endeffekt wollen die auch, das in sich füllen, was die Leere ist.
Ja.
Das ist genau das gleiche Prinzip. Die suchen nur, weißt du, während wir uns iPhones und Blu-rays kaufen, das können die nicht, weil es das nicht gibt in Syrien, schon mal gar nicht im Moment oder in anderen Ländern auch nicht, müssen sie sich halt was anderes suchen.
Ich rede aber jetzt, wenn ich von diesen Leuten rede, dann rede ich speziell von den Konvertierten, verstehst du? Ich rede von den 15-jährigen Mädchen, die aus der Schweiz kommen und dann da rübergehen und weißt du, wo du denkst, das kann doch nicht wahr sein, die jetzt schon mehrfach vergewaltigt worden sind, wahrscheinlich schwanger sind und keine Sau weiß. Aber stell dir mal vor, ich würde als Vater wirklich wahnsinnig
werden. Das ist ja aber auch ein Extrembeispiel.
Also, ja, nur, aber wie ist das möglich? Verstehst du das? Weil da kann man doch sagen, okay, die haben doch alles.
Ja, die sind auch nicht glücklich.
Ja, und das meine ich aber damit. Also dass da so eine, ich meine, okay, Extremismus da, klar, es füllt immer eine Lücke, es füllt immer irgendein Loch.
Es ist immer das Gleiche, das ist der Punkt. Ich glaube, egal ob es jetzt darum geht, irgendwie jeden Samstag in die Fußgängerzone zu gehen und sich irgendwelche Sachen zu kaufen oder ob man irgendwie jetzt beschließt, man muss Krieg führen. Es ist ja immer es fehlt ja immer was. Es fehlt Glück, weil ein glücklicher Mensch zieht nicht in Krieg. Punkt.
Ja.
Also jedenfalls nicht in einen aggressiven Krieg. Vielleicht verteidigt er sich, weil
gibt's
er
auch nicht einen aggressiven Krieg?
Naja, vielleicht ein Verteidigungsmechanismus. Also wenn dich jetzt einer angreift und du dich verteidigst, würde ich jetzt mal sagen, das wird vielleicht auch ein glücklicher Mensch tun, weil er glücklich bleiben will.
Ach so, ja, okay.
Weil er nämlich keine gebrochene Nase haben will oder so. Aber darum geht es ja in dem Beispiel von dir jetzt nicht, sondern es geht ja ganz klar um Aggressoren. Ein Aggressor ist nicht glücklich.
Nee.
Das ist einfach so. Weil kein Mensch, der... Ach, mir geht's super gut. Ach, ich werde jetzt mal einen verprügeln. Das ist ja Schwachsinn. Das tut ja keiner. Das heißt, es geht um unser Thema. Unglücklich. Ja. So, jetzt ist die Frage nur, warum sind diese Leute unglücklich und warum glauben sie, weil das ist ja auch der Grund, sie würden diese Sachen ja nicht tun, wenn sie nicht glauben würden, das würde ihnen Glück bringen.
Ja.
Oder?
Ja, ja, absolut. Ja. Ja.
Da stelle ich ja die Frage, was ist das denn in uns? Was ist denn dann in uns dieses scheinbar unstillbare Verlangen, weil es hört ja nicht auf. Ich meine, das ist das iPhone 6, was hier liegt. Ich könnte ja auch zufrieden sein können mit dem iPhone 1, was vor irgendwie 8 Jahren rauskam. Aber nein, ich muss ja immer das Neue haben.
Ja.
Und ich muss immer noch den Film, obwohl ich gar keine Zeit habe, die alle zu gucken. Ja. Was ist das denn in mir, was das antreibt?
Ja. Ja, das ist, hallo, das ist dieses Glückszentrum, was wir in unserem Kopf haben. So zwischen unseren Ohren ist da irgendwo.
Das ist nicht da. Das ist woanders. Das ist hier. Das
meinst im Herzen.
Das ist im Herzen.
Ja.
Ja, und ich meine, auch das geht ja jetzt gar nicht um eine physische Lokalität. Ich meine, es gibt da immer natürlich Korrelationen. Wir können jetzt anfangen, das Ganze neurologisch auseinanderzunehmen, von wegen Dopamin und Serotonin und. Klar, das ist eine Ebene, auf der das stattfindet, natürlich, aber darum geht es auch wieder nicht. Es geht um eine viel tiefere Ebene. Mhm. Es geht um diese ganz tiefe Sehnsucht in uns. Jeder von uns, das ist ja auch das, was man zum Beispiel bei E.T., ich finde, bei mir triggert das ganz stark Sehnsucht. Ne? Oder auch in einem Liebesfilm. Warum weinen die Leute? Sie weinen, weil sie Sehnsucht nach Liebe haben und sie auf der Leinwand erfüllt sehen und entweder haben sie im eigenen Leben nicht erfüllt, dann sehen sie sich natürlich danach, jetzt diese Person auf der Leinwand zu sein. Oder sie haben sie vielleicht erfüllt und sitzen mit ihrem Liebsten im Kino.
Also im speziellen Fall von E.T. würde ich jetzt mal so sagen, rückblickend, wenn ich da auch gerade an die letzte Szene, an das letzte Bild erinnere. Ja. Das ist ja Elliot, der da steht mit Blicken auf das Raumschiff, was sich jetzt langsam entfernt und beziehungsweise relativ schnell entfernt. Und er sieht sehr extrem glücklich aus. Weil und wir wissen, zwischen dem E.T. und dem Menschenkind ist eine Verbindung, die sämtliche Lichtjahre...
E.T. sagt, I'll be right here.
Genau,
und wo
ich werde immer bei dir sein.
Und wo deutet er hin?
Aufs Herz. Bingo. Ganz genau. Also weinen wir praktisch, weil wir jemanden erleben in dem Moment, der... weil wir uns das für uns selber wünschen.
Genau.
Das ist diese Sehnsucht, von der du sprichst.
Man könnte noch weitergehen. Man könnte sagen, wir weinen, weil uns jemand versprochen hat, I'll be right there. Ich bin immer bei dir sein.
Ja.
Und zwar in deinem Herzen. Aber ich flieg jetzt weg.
Ja.
Es ist nämlich trotzdem immer noch der süße Schmerz der Trennung.
Ja.
Und Das ist genau unser Verhältnis zu Gott.
Ja. Ja, ja, ich meine, man hat ja damals E.T., da gab es ja heftige Diskussionen auch irgendwie. Ich meine, die katholische Kirche hat sich ja damals, da kann ich mich noch erinnern, dass es da auch Diskussionen gab. Weil es gab Leute, die gesagt haben, naja, es ist im Grunde die Jesus-Geschichte.
Ja, das ist
ne?
ja auch.
Und ja, Superman auch. Ne?
Ja, exakt, genau. Ja. Weil die Jesus-Geschichte ist ja auch nicht die Jesus-Geschichte, sondern die Jesus-Geschichte ist auf der einen Seite die große Heldenreise
ja.
und noch viele andere Ebenen. Und sie findet in jedem von uns statt.
Ja.
Und das meine ich. Wir haben in uns eine tiefe Sehnsucht. Und das ist so ein tiefes Loch, sage ich jetzt mal, in uns drin. Und wir füllen das jeden Tag mit irgendwas. Mhm. Es gibt Leute, die sind fresssüchtig. Es gibt Leute, die sind sexsüchtig. Es gibt Leute, die sind fernsehsüchtig. Es gibt Leute, die sind kaufsüchtig. Egal, was es ist.
Ja.
Sucht, Suche. Wir füllen das mit allem Zeug. Und wir kriegen es aber nicht gefüllt, nur temporär.
Ja.
So. Aber es gibt natürlich was das immer füllen kann.
Ja.
Das haben wir gerade gesagt.
Genau.
Liebe. Gott. Liebe. Und mit Gott, das haben wir auch schon 150 Mal gesagt, aber wir sagen es nochmal für die Leute, die das erste Mal vielleicht reinhören, dann meinen wir nicht den weißhaarigen Herrn Gott oder Fritz Gott, der oben in den Himmeln Wolke 7 sitzt und irgendwie...
Nein, wir meinen nämlich Norbert Gott.
Wir meinen nämlich Norbert Gott. Das ist nämlich der genau. mit dem Schnurrbart.
Ja, genau.
Und dieser Irokesenfrisur.
Also das ist, ja,
genau. Also wir, Gott ist Liebe. Es geht um Liebe. Wir hatten das vorhin mal, wo du sagtest, ich weiß gar nicht mehr, da wollte ich nämlich noch einwerfen, es ist nämlich die Liebe, nach der wir uns sehen, ist auch nicht eine Liebe zu etwas oder
nee, eine,
von etwas, sondern
uneingeschränkte Liebe, bedingungslose,
genau.
Mir ist jetzt das Wort nicht eingefallen.
Und wir sind diese Liebe. Also ja. es gibt da keinen Unterschied. Also ich weiß gar nicht, wo du hast vorhin mal gerade über Liebe gesprochen, da wollte ich das nämlich noch einwenden, weil das fand ich nämlich total interessant, weil auch das ist ja immer noch eine Beziehung, ne? Die Liebe zu einer Person oder ja. zu einem Tier oder zu etwas.
Ja.
Und das sind natürlich alles Stufen, auf die wir, wo das total wichtig ist, dahin zu gehen. Aber im Endeffekt, wir sind diese Liebe, die uns liebt. Das ist das Absurde daran. Und
ja.
es gibt gar keine Trennung, es gibt gar nichts anderes oder
ja.
so. Und der Weg dahin, der ist unser Leben. Der ist die Heldenreise. Und auf dieser Heldenreise müssen wir halt eben all diese Hindernisse, diese Sache versperren.
Ne? Also ist
die
praktisch.
Wir aus,
genau, Netzen also die, ja, so. Genau. Also der Weg ist praktisch einzusehen, die Einsicht zu haben, dass eben, dass ich dieses Gefühl oder diese Liebe nicht von außen krieg, sondern genau. dass die nur in mir drin ist.
Und ich die sogar bin. Und zwar nicht ich, der Roland heißt und irgendwie Drehbücher schreibt und sein iPhone liebt, sondern das, was wirklich ich bin.
Mhm.
Was aber gar nicht mehr ich bin.
Das ist ja das, was der Olli auch gesagt hat bei dem Siluaska-Wochenende. Er meinte, also zur Erinnerung, ich hatte das Letzte, was ich da gespürt hatte, das war ja so die Liebe zu meinem Sohn und zu meiner Frau.
Genau.
Das war ja wirklich, das war ein unglaubliches Gefühl. Es hört sich immer so kitschig an, was aber auch doof ist. Warum haben wir da so ein Problem mit, so darüber zu sprechen?
Weil wir halt konditionierte Männer im
genau.
Westen sind. 2014.
Und das, du hast das ja damals gesagt und der Olli hat das auch gesagt. Der Olli hatte gesagt, einen Tag später, glaube ich, er hätte mich noch viel tiefer schicken können.
Mhm.
Also wenn man aufmerksam gehört hat, dann sagt er ja auch nochmal, ich habe zweimal gezogen, dann hat er ja nochmal gesagt, willst du nochmal?
Mhm.
Und da fing das ja bei mir schon an, dann, dann fing das ja schon ab, ja. abzudriften. Ne? Dann, ich habe ihn ja dann nur noch so gemalt gesehen und ich konnte dann einfach nicht mehr. Aber ich bin mir sicher, hätte ich diesen vierten Zug noch oder diesen dritten Zug genommen, dann wäre ich tatsächlich noch tiefer reingetaucht und dann wäre das passiert, was du ja auch mal gesagt hast, dass dann auch die Liebe zu meinem zu meiner Familie praktisch du hast das so gut beschrieben, wenn das auch weg ist und man dann nur noch
Liebe ist.
Ja,
genau. Also
genau.
wenn es gar nicht mehr ein du hast ja immer noch eine Dualität.
Ja,
du hast
ja
immer noch
eine Anhaftung.
Eine Anhaftung, aber auch vor allen Dingen es gibt immer noch zwei.
Ja.
Ich liebe dich.
Ja.
Gibt's immer noch.
Ja.
Oder du liebst mich.
Ja.
Aber das ist ja immer noch zwei.
Ja, ja, genau.
Ne? Und die Einheit kennt ja kein zwei. Sehr logisch.
Genau.
Also, ne, und das heißt, das ist natürlich die noch, aber das ist wirklich, und ich glaube, das zu mindestens schon mal gehört zu haben, hilft schon mal sehr.
Ja.
Weil, ob ich das erfahren habe oder nicht, das ist nochmal egal, aber das, klar, ist natürlich super. Aber und ist auch das Ziel unseres Lebens eigentlich. Und ja, egal, wie viel Leben wir dafür brauchen.
Ja.
Eins, zwei oder 2 Millionen,
ja,
who cares? Der Sufi-Hörer wird diesen Witz verstanden haben, den ich gerade gemacht habe. Den geheimen Witz.
Ach so,
who cares? Scherz. Nein, aber der Point ist, ich glaube, dass das aber wenigstens schon mal gehört zu haben und zumindest schon mal zu gucken, okay, die Sachen, von denen ich glaube, die mich glücklich machen, die machen mich gar nicht glücklich. Aber es gibt ja das Gefühl des Glücklichseins, es gibt ja das Gefühl der Liebe.
Ja.
Und dieses Gefühl der Liebe zu spüren und zu hegen und zu pflegen und sich daran zu erinnern und es vielleicht auch loszulösen von einer, also es nicht anzuhaften an etwas oder an jemanden, sondern einfach nur an sich zu spüren. Nur das Gefühl an sich.
Ja.
Das ist, glaube ich, schon mal ein erster guter Schritt. Und darauf zu meditieren oder darauf zu, weiß ich nicht, rumzusitzen und zu gucken und zu spüren.
Ja. Ja. Und vor allen Dingen ist auch zu machen. Das ist ja zum Beispiel auch diese Podcasts, die wir machen. Das machen wir jetzt auch nicht.
Das machen wir nur aus Liebe zu euch.
Ja.
Ja, nur aus welchem Grund sonst?
Aus natürlich so ein bisschen selbstsüchtig aus der eigenen, dass wir uns gut fühlen.
Ja,
und klar, wenn wir dann Feedback kriegen durch unseren Podcast, durch die Worte, die wir hier sprechen, inspiriert ist, dies oder das oder jenes auch mal auszuprobieren, und ich rede jetzt nicht von der Kröte, ich rede auch von anderen Sachen,
ja,
dann fühle ich mich, also dann, das ist ein sehr schönes Gefühl.
Ja, es geht ja auch gar nicht darum, all das zu negieren. Es geht ja wirklich nur um die Anhaftung daran.
Ja.
Natürlich spürt man Freude, wenn einer einem was Nettes sagt, und man spürt Traurigkeit, wenn einer einem was Böses sagt. Das ist ja gar nicht der Punkt. Es geht nicht darum, glaube ich persönlich, bin kein erleuchtetes Wesen, aber die ich so kenne, von denen ich das Gefühl habe, die sind schon sehr weit auf dem Weg, die spüren schon noch. So ist es nicht. Der Unterschied ist, spüre ich das und glaube ich, das bin ich jetzt oder das ist jetzt die Situation, oder merke ich jetzt, das ist jetzt ein Element oder ein Gedanke oder eine Emotion, die aufkommt, die meistens ja getriggert wird, wie wir vorhin mal sagten, durch irgendetwas, was in unserem Leben mal passiert ist. Ne? Wir haben mal eine schlechte Erfahrung mit irgendwie, keine Ahnung, einem gelben Auto gehabt, dann kriegen wir gleich ein Problem, wenn wir ein gelbes Auto sehen.
Ja.
Anderer sieht ein gelbes Auto und sagt, oh, schönes gelbes Auto. Ne? Also deswegen, das hat ja gar nichts mit einer objektiven Wahrheit zu tun. Es ist
unsere Projektion.
Richtig, genau. Aber trotzdem können wir auch genauso gut, aber wenn wir sehen, oh, da kommt ein gelbes Auto, oh, jetzt erinnere ich mich an den Unfall, den ich damals hatte, das ist ja ein Unterschied. Ob ich das jetzt sehe und sehe, jetzt kommt der Gedanke, ja, jetzt produziert er gerade physiologisch in mir Panikgefühle, weil das irgendwie getriggert wird von, und jetzt zieht es wieder vorbei. Damit bin ich ja schon mal ganz einen Schritt weiter. Das heißt, ich muss dann auch nicht unbedingt reagieren, wenn zum Beispiel mir jemand doof kommt, dann, wie du gerade das gesagt hast. Du musst nicht aufs Drama einsteigen, du musst nicht auf eine Aggression einsteigen.
Wichtig.
Du kannst sagen, okay, das ist jetzt dein Ding, oder du kannst gucken, oh, jetzt werde ich auch gerade ganz wütend, weil der jetzt was gesagt hat und so, aber ich kann das jetzt trotzdem, ich glaube, wenn ich das schon mal sehen kann, also wenn ich diese Präsenz habe zu sehen, dass jetzt in mir etwas aufsteigt, was ein Objekt in meinem Bewusstsein ist, dann kann ich das jetzt entweder, kann ich mich dranhängen und dann mitgehen und in das Drama einsteigen, in die Action, kann ich mich sogar für entscheiden. Ist ja auch nicht unbedingt ganz falsch. Ich kann ja auch mal, ne, weil ich gerade Bock habe auf Drama.
Es heißt ja auch nicht, mir soll alles jetzt scheißegal sein.
Nein, ganz im Gegenteil. Das passiert ja genau das nicht, weil wenn ich voller Liebe bin und wenn ich die Liebe bin, dann ist mir nämlich gar nichts mehr egal.
Mhm.
Und das ist der große Unterschied zwischen, wenn ich verbunden bin mit Liebe, sag ich mal, oder Liebe sogar bin, oder abgetrennt bin von Liebe. Und wenn ich nur in meinem Kopf bin, also wenn ich plötzlich denke, meine Gedanken bin ich und nur noch in meinen Gedanken bin, bin ich völlig getrennt von dem, was ich jetzt mal das Herz bezeichnen will. Das ist jetzt, ich jetzt mal so, ich nenne das jetzt mal Herz.
Okay.
Das sind nicht Emotionen, das ist noch eine andere Ebene.
Ja,
die Emotionen sind auch nur Objekte in meinem Bewusstsein. Und wenn ich die sehe und mich entscheide, darauf einzusteigen, ist die eine Sache. Oder zu sagen, ach nee, ich lasse die jetzt mal vorbeiziehen, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Das kann ich ja entscheiden.
Ja.
Ne, das ist ja nicht, ich bin ja nicht Sklave meiner Sachen. Aber wenn ich in meinem Kopf drin bin und das denke, bin ich getrennt von meinem Herzen und damit auch getrennt von der Liebe.
Ja.
Und das passiert auch in so unmenschlichen Systemen. Weil da ist ja keine Herzebene mehr da. Sondern man ist nur noch im Kopf. Man hat irgendeine Geschichte sich erzählt, wie die Juden sind an allem schuld, die müssen wir alle umbringen.
Ja,
das ist eine Geschichte. die ja völliger Quatsch ist. Mhm. Aber es gibt leider auch heute noch Leute, die es glauben. Mhm. So. Und wenn ich jetzt diese Geschichte wahrnehme als Geschichte, die auf meiner Leinwand erscheint, dann kann ich mir die angucken und sagen, das ist eine komische Geschichte. Und wenn ich dann nämlich die Connection zu meinem Herz habe, wo ich denke, Moment, das sind ja Menschen, wie kann ich denen was antun? Wenn ich diese Ebene noch gehabt hätte in der Situation, wenn ich jetzt mal bei dem sehr krassen Beispiel bleiben kann, dann hätte ich das ja nicht gemacht, dann würde ich auch niemandem was zu Leide tun. Schon gar nicht, wenn ich die Liebe bin. Aber ich glaube ja dieser Geschichte jetzt und die wiederum hat damit zu tun, dass ich mich getrennt fühle, dass ich das Gefühl habe, ich bin etwas anderes, ich kann jetzt diesen Leuten auch was antun und das hat mit mir nichts zu tun. Das stimmt ja auch nicht, denn das holt mich ja alles ein. Mhm. Frag mal die ganzen Leute, die schlimme Dinge getan haben im Alter. Was kommt denn raus, wenn die Leute ihren Demenzanfälle haben und ihre Albträume im Alter? Das sind ja nicht, die erinnern sich ja nicht an die guten Sachen unbedingt. Mhm. Also ich glaube, das holt einen früher oder später alles ein, weil es ist ja alles abgespeichert.
Das ist ja sowieso ein großes Thema. Also ich halte ja unsere ganze Großelterngeneration für eine ganz traumatisierte, durch die Kriege traumatisierte Generation. Ne?
Also, haben wir auch schon öfter gesagt, ich halte Drama, unser Land für heute noch für traumatisiert.
Ja, Drama, was über Generationen mitgeschleppt wird.
Genau, mitgeschleppt oder dann ganz weggedrückt wird und damit aber auch nicht verarbeitet wird. Das ist ja auch die große Gefahr, dass wenn man so sagt, okay, es geht jetzt darum, diese Gedanken wahrzunehmen, heißt ja nicht, sie wegzudrücken. Wir reden von wahrnehmen. Ne? Also das ist ja, weil das andere ist verdrängen. Wenn ich einfach nur wegdrücke und gar nicht mehr mich dran erinnere oder gar nicht mehr sehen will.
So das ganze nach dem Krieg, so dieses ganze Wirtschaftswunder-Ding oder so, ne, das war natürlich. Deswegen nennt man das ja auch Wirtschaftswunder, weil das Wunder war, praktisch diese ganzen Jahre, die davor waren, nämlich die Kriegsjahre, vergessen zu machen. Ja, oder wenigstens so ein bisschen wegzudrücken.
Weil der Drive auch so stark war in den Leuten nach vorne und bloß nicht nach hinten, dass da ging das Wirtschaftswunder überhaupt. Aber ich glaube, wir schweifen jetzt so ein bisschen in die große
Historie. Also das ist ja das Interessante bei unserem Job als Drehbuchautor. Es gibt ja drei Arten von Dramen. Es gibt ja einmal das globale Drama. Mhm. Ne? Also wenn was weiß ich, in dem James-Bond-Film, wenn die ganze Welt irgendwie ausgelöscht werden soll, dann gibt es das zwischenmenschliche Drama zwischen dir und mir und zwischen den Personen. Und dann gibt es das innere Drama. Mhm. So, diese drei Dramen und als guter Drehbuchautor muss man die natürlich alle irgendwie bedienen können, wenn es geht, alle drei.
Verbinden,
ja, genau.
Das machen die besten Filme.
Genau.
Klar, das innere Drama. Und dann auch, wie gesagt, helfen, dieses innere Herz zu öffnen. Das ist natürlich immer der beste Moment. Ja. Und dann habe ich eben, was wir vorhin sagten, dann habe ich die Chance, auch als Zuschauer das zu nutzen und da einzusteigen. Und genau das Gleiche kann dir ja auch, sagen wir mal, in einem rituellen Zusammenhang, sagen wir mal, in einem Gottesdienst passieren.
Ja.
Also, oder in einer Naturerfahrung. Du stehst am Grand Canyon, auch da. Ne? Also ich glaube, es geht immer darum, diese herzöffnenden Momente, die das Leben einem bietet, zu nutzen und da einzusteigen. Und
auch anzunehmen.
Und und richtig einzusteigen und zu gucken, hey, was kann ich da jetzt irgendwie, ne, man muss ja auch keinen Stress rausmachen, aber zumindest sich zu öffnen, wie man so schön sagt.
Genau.
Und dann verbinde ich mich plötzlich mit allem anderen.
Ja.
Und dann bin ich glücklich.
Richtig. Ja. Genau. Das hält auch nicht lange, aber ist egal. Wenn man das Schiff schafft, dann.
Ich denke, das ist wirklich diese spirituelle Praxis, dass ich immer diese Punkte setze am Tag, in denen ich mich daran erinnere. Und wenn ich das mehrmals am Tag mache, wenn ich irgendein kleines Ritual habe, wo ich mich jeden Tag mal kurz an mein Herz erinnere, an Liebe, an Gott, wie immer ihr das nennen wollt. Wenn ich mir einen Wecker stelle, mach das dreimal am Tag, morgens, mittags, abends oder so, dann ist das wie wenn man so einen Stein in den See schmeißt, dann gibt es ja so eine Welle, so eine kreisförmige Welle, die sich so ausbreitet. Ja. Und wenn ich jetzt immer wieder das reinwerfe, dann ist plötzlich der ganze See voll dieser Welle. Und dann, wenn ich der See bin, dann ist der ganze See plötzlich erinnert an diesen Moment der Liebe. Und dann trägt sich das auch über den Tag. Diese Erinnerung, ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, dass man, wenn man das Wort Erinnerung hört, dass man dann an so eine mentale Erinnerung denkt. Und die mentale Erinnerung ist Teil davon. Ich benutze mein mentales Gehirn oder es gibt mir diese blöden Worte, das Mentale, mein Intellekt benutze ich, indem ich mich mit dem Intellekt an etwas erinnere, was nicht mit dem Intellekt zu tun hat.
Ja.
Und dann übernimmt im besten Fall irgendwann das wahre Selbst, das Herz, und es bleibt quasi als Hintergrundschwingung, als Hintergrundleuchten immer vorhanden. Ich glaube, das ist der Punkt, wo dann das Glücklichsein auf einer zumindest sehr tiefen Ebene anhält.
Mhm.
Ne? Und natürlich, logisch, ich kann mich da immer wieder rausmanövrieren, indem ich komplett mich rausnehme aus diesem Gedanken, sondern mich wieder in die Welt stürze oder nur konsumiere und irgendwie, ne, mich besaufe, keine Ahnung, was noch mache. Aber ich glaube, je stärker dieses Hintergrundrauschen, und das kann ich stärken mit Praxis. Oder eben, ich meine, ne, und so eine Erfahrung, die hilft dazu, das einmal zu setzen. Ne? Ja. Boom, hier, da ist es jetzt. Und das schwingt ja ganz
lange. Okay. Dann zum Beispiel, wir haben im Bochum, ich habe den jetzt schon länger nicht mehr gesehen, aber eine Zeit lang war das wirklich, ich habe den täglich gesehen. Mann, wahrscheinlich obdachlos. Und der war jeden Morgen, selbst morgens schon, ist ja schon mit seiner Pulle Wein durch die Gegend gelaufen. War immer super drauf, total besoffen und super drauf. Und ab und zu hat man ihn mal getroffen, wenn er noch in einem relativ nüchternen Zustand war. Und dann war wirklich die Pest. Also dann fing er an, Leute zu beschimpfen. Mhm. Und du merkst es halt einfach. Der braucht jetzt einfach. Und da habe ich so gedacht, ja, guck mal, ich meine, klar, der Alkohol ist da auch eine Praxis. Nämlich ihm aus seinem Drama, was er hat, und Gott, da möchte ich gar nicht reingucken, in diese Höhle,
ja,
oder in diese Hölle, rauszunehmen. Und der Alkohol sorgt dafür, dass ich dann im Moment bin und dann von diesem Drama losgelöst bin.
Muss ich zumindest jetzt mal gerade so ein bisschen gegenspringen. Das Problem mit Alkohol ist, dass es das Ego extrem verstärkt. Das betäubt natürlich dein Intellekt. Das ist ja klar, das ist ein Gift, das ist ein Betäubungsmittel.
Ja.
Aber Ego wird durch Alkohol total, geh doch mal
gepusht. Auf den Fall.
Hey, ich bin der Größte, wir sind die Besten. Das ist nichts, was passiert zum Beispiel mit 5-MeO-DMT. Da geht genau das Gegenteil los. Ich finde, James Orrock hat da mal einen ganz tollen Artikel drüber geschrieben. Das ist ja der eines unserer Lieblingsbücher geschrieben hat, ne, über die Kröte.
Skriptamin.
Genau. Und der hat mal alle, wirklich, ja nicht alle, aber die wichtigsten, ich weiß nicht wie viele es waren, 20 Drogen oder so, hat er mal sozusagen gestuft nach Ego-Verstärker.
Echt? Okay.
Und Ego-Auflöser. Ne?
Ja.
Und Alkohol und Kokain waren, soweit ich mich erinnere, ganz oben.
Ganz oben.
Und gerade 5-MeO-DMT war, glaube ich, ganz unten im Sinne von, da ist überhaupt nichts mehr mit Ego. Und ich meine, das ist ja auch die Erfahrung, die du gemacht hast.
Ja,
ne? Und ich glaube, deswegen finde ich, ich sage nur, ich weiß, was du sagen willst. Und
ich habe halt immer das Gefühl, weißt du, er hat dann dieser Typ hat dann in dem Moment, wo er betrunken durch die Gegend läuft und gut gelaunt ist, ist er ja nur in diesem Moment. Also er ist losgelöst von seinem Drama in der Zukunft und er ist losgelöst. Dem ist es egal, ob er in Unterhose rumläuft. Verstehst du? Und dem ist es auch egal, was in der Vergangenheit passiert ist. Er ist nur in diesem Moment, in dem Moment. Klar, logisch, ich weiß, was du meinst. Das pusht das
Leben. Ist keine gesunde
Wahrheit. Nein, um Gottes Willen. Um Gottes Willen.
Das wollte ich damit gar nicht sagen. Ich glaube, worum es dir geht, wenn ich das richtig verstehe, ist ja eher, dass die Leute nach einem Moment suchen, in dem sie sich frei fühlen, in dem sie sich nicht...
Frei vom Drama.
Genau, frei vom Drama.
Genau.
Und das ist ja genau dieser Moment beim Base-Jumping von mir aus oder bei irgendeiner Extremsportart. Beim Sex in dem Moment des Orgasmus passiert das auch. Ne?
Ja.
Und ich glaube, deswegen sind das ja genauso beliebte Dinge.
Ja.
Ne? Auch in unserer Gesellschaft. Drogen können das natürlich auch für einen kurzen Moment. Nur der Point ist ja immer wieder... Wir sind dann wieder beim Außen. Ich brauche das Bassjump, ich brauche den Sexpartner, ich brauche die Droge, ich brauche was auch immer, um in diesen Moment zu kommen. Und jetzt kann man natürlich argumentieren, spirituelle Praxis ist nichts anderes, weil man natürlich auch an jedem Tag ein paar Mal diese Praxis vielleicht am Anfang macht oder so. Nur der Punkt ist ja, die ist ja nicht dazu da.
Die ist ja nach innen gekehrt.
Ja, und sie ist vor allem auch nicht dazu da, einmal ist sie nicht dazu da, immer... dass es nicht weitergeht, sondern dass sie ist ja dazu da, eben, was ich gerade beschrieben habe, dieses Hintergrundrauschen oder so aufrecht zu halten,
genau,
dass es irgendwann auch sogar ohne die Praxis da ist.
Richtig.
Das ist ja ein wichtiger Punkt. Spirituelle Praxis um ihrer selbst willen ist witzlos.
Mhm.
Aber spirituelle Praxis als Training, um dieses Hintergrundrauschen zu erinnern und im Bewusstsein so zu verankern, dass es auch da ist, wenn, sage ich mal, viel Tumult um einen herum ist, wenn man vielleicht mal gerade nicht seine Praxis jeden Tag machen konnte oder so. Oder wenn man ganz besonders weit ist. Es gibt, glaube ich, spirituelle Lehrer oder Lehrerinnen, die gar nicht mehr die Praxis, die sie selber predigen, machen müssen, die sie vielleicht noch machen mit ihren Schülern, einfach um ihnen das beizubringen, aber weil sie diesen Zustand schon längst erreicht haben. Mhm. Und mein Gott, den kann auch Leute, die Nahtoderfahrungen haben, bestimmte Drogenerfahrungen, glaube ich auch, da ist das dann einfach da. Mhm. Ne? Und ich glaube, aber trotz alledem ist es, und was ich noch sagen will, spirituelle Praxis ist natürlich auch nicht wirklich von außen, weil sie natürlich im besten Fall nur aus dir herauskommt.
Genau, ne? Ja, so sehe ich das auch.
Also
ja.
Du brauchst nicht unbedingt etwas dazu, du brauchst nicht das Kissen, du brauchst nicht die Glocke, du brauchst nicht das Mala oder das Tespi oder was auch immer, das sind alles nur Werkzeuge, um zu meditieren. Du brauchst auch Brian Eno nicht mehr irgendwann.
Ja.
Ne? Oder so. Irgendwann sitzt du da und dann meditierst du halt.
Ja.
Ne? Noch im Moment ist es auch gut und wichtig und so, aber der Punkt, oder selbst das Mantra in der Meditation, irgendwann ist der Punkt, wo das Mantra losgelassen werden muss.
Was mir jetzt schon was interessant ist in dem Zusammenhang, ist bei dem Brian Eno-Stück Thursday Afternoon, da gibt es eine Stelle. Das ist so, wo dann, das hört sich fast an, als wenn so eine Stimme so, weißt du, das geht so runter. Mhm. Es ist so ein, Es ist halt was von loslassen. Also so ja. Ne? Ich glaube, das ist noch nicht mal irgendwie ein Mensch, sondern das ist irgend so ein elektronischer Ton, aber es ist so, Und ich erwische mich jetzt dabei, dass ich während der Meditation schon darauf warte. Mhm. Also was das Ganze für mich jetzt schon versaut.
Ja, verstehst genau. Du? Aber ich glaube jetzt wirklich, es ist halt auch wichtig an dem Punkt zum Beispiel, auch diese Musik loszulassen, weil dann sagst du nämlich irgendwann, ja, ohne diese Musik kann ich nicht meditieren.
Ja.
Ne? Und dann sagst du dir, okay, dann ist es auch wieder witzlos. Dann hängst du ja auch wieder an einer äußeren Sache. Oder Ich kann nur meditieren, wenn die Sonne scheint. Oder wenn dies ist, wenn das ist und sowas. Nein.
Ja,
deswegen ist es ja diese Disziplin, dass man sagt, egal ob Regen oder Sonnenschein, ich mache das jetzt dann und dann. Und nicht, dass ich das tue. Ich rede jetzt hier so weise und schlau daher. Ich bin natürlich ganz furchtbar, was Disziplin betrifft. Ja. Aber der Punkt ist, umso schlimmer, ne? Ich weiß es besser und mache es vielleicht gar nicht unbedingt. Mhm. Aber der Punkt ist, dass darum geht es eigentlich.
Okay. Ja. Okay. Was haben wir jetzt heute gelernt?
Das Glück ist in uns drinnen. Es ist die Liebe.
Genau.
Und ich hätte jetzt gerne so einen Reim versucht, aber kriege ich jetzt überhaupt nicht hin. Es ist jetzt auch spät und wir haben auch viel geredet.
Ja, wir haben viel geredet. Aber,
vielleicht hat der eine oder andere ja jetzt eine kleine Inspiration gemacht.
Aber ja, ich meine, vielleicht können uns unsere Zuhörer auch mal sagen, was ihre Definition von Glück ist. Oder
was macht euch glücklich? Zum Beispiel unser Podcast, ohne den ihr nicht mehr leben könnt.
Ja, wer weiß. Ich meine, wer weiß, wie viele jetzt schön schnuckelig im Bett liegen. Sich das und jetzt so anhören.
Schon längst eingepennt sind, weil.
Wahrscheinlich schon längst eingepennt
sind. Sag mal, hören die denn nicht auf? Mit okay. Quark. Und das tun wir jetzt, glaube ich, mal so langsam, oder?
Genau, wir machen jetzt mal Feierabend.
Ich weiß es
nicht. Ja, schon.
Ich bin total glücklich jetzt.
Ja, ich auch. Nee, also, es hat Spaß gemacht. Genau. Und deswegen machen wir das auch.
Ja, und falls ihr noch nicht glücklich genug seid nach diesem Podcast, dann könnt ihr noch unsere alten Podcasts hören, natürlich. Davon gibt es ja inzwischen schon 17. Ältere, genau.
Ja,
17, genau. Und die gibt es ja wie üblich bei iTunes, die gibt es bei YouTube unter Gary Strebech, glaube ich, unter deinem Channel.
So heißt mein Channel, ja.
Genau, aber natürlich viele Wege nach oben in die Suchmaschine
eingeben. Braucht man nur eingeben, findet man sofort.
Die letzten haben wir auch schön auf unserer Website noch, erscheinen die jetzt. Natürlich gelinkt zu YouTube. Und unsere Website ist wie üblich www.vielewegeführen.com, aber
mit UE.
UE natürlich, alles ein Wort. Auch bei Facebook gibt es uns Viele Wege führen nach Om, da könnt ihr uns auch natürlich Nachrichten schicken. Ihr könnt uns bei iTunes auch mal positive Reviews hinterlassen.
Das wäre mal toll.
Das macht doch jetzt mal endlich. Wie oft fragen wir euch das schon? Ist das denn so schwer? Mein Gott, irgendwie ständig irgendwie Pornoseiten ansurfen, aber keine Zeit mal für sowas haben.
Gerade deine Stammhörer komplett beleidigt.
Ja, Entschuldigung, wollte ich so nicht sagen.
Nein, aber,
soll nicht von sich auf andere schließen.
Ja, genau. Also wie gesagt, wir sind immer offen für Kommunikation auch mit euch. Also wenn ihr Ideen habt, auch gerade was Gäste angeht und so.
Genau.
Und Themen vor allen Dingen, immer her damit, weil sonst müssen wir uns das selber überlegen. Und dann,
das ist immer schwierig.
Das ist immer schwierig, genau.
Also, meldet euch. Wir melden uns auch wieder in ein paar Wochen mit einem neuen Podcast, wo wir noch nicht wissen, worum es geht, weil wir länger brauchen, um uns da was zu überlegen.
Ja.
Wir haben allerdings einen Podcast, den können wir ja mal anteasen, schon in der Mache, einen ganz besonderen Podcast.
Ja.
Der ist nämlich auf Englisch.
Oh ja, genau.
Weil
könnt ihr euch schon mal drauf
einigen. Wir sagen das jetzt, damit ihr jetzt schon mal Englischkursus anfangen könnt.
Genau.
Denn das Interview ist mit James Jesso. Das ist ein Autor, ein Sachbuch, man sagt Sachbuchautor, ist immer so ein bisschen komisch, Non-Fiction-Writer, ein Sachbuchautor aus Kanada.
Aus Kanada.
Also, beinahe USA gesagt, Entschuldigung, aus Kanada, der auch sehr viel über psychoaktive Stoffe geschrieben hat. Mal wieder das Thema, wir können es einfach nicht lassen.
Nee.
Und wir haben ein sehr, sehr ausführliches und sehr, wie wir finden, interessantes Interview mit ihm gemacht. Aber der gute Mann, das ist ja nun für die meisten Kanadier wohl der Fall, kann nicht so gut Deutsch, um nicht zu sagen gar keins. Deswegen mussten wir das natürlich auf Englisch machen. Also wird es demnächst von uns einen komplett englischsprachigen Podcast geben. Wir hoffen, dass das trotzdem für den einen oder anderen interessant wird. Aber ja.
Und für die anderen, die haben dann halt mal die Woche Pech gehabt.
Die haben dann mal frei, die können dann mal einen anderen Podcast hören. Oder eben, wie gesagt, jetzt noch schnell den Englischkurs auspacken und mal lernen.
Genau.
Ja.
Ja, gut.
In diesem Sinne. Habe ich das mal gesagt.
Okay. Alles Gute, auch beruflich.
Liebe Grüße.
Tschüss.